Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Ich bin der Christian und mit dabei ist heute der Holger Meyer. Holger, herzlich willkommen.
Hi, servus. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Servus, du sagst Servus. Von wo kommst du, Holger?
Ja, aus dem Süden, hört man ja schon, genau, aus Bayern, München. Münchner Kindl eigentlich.
Sehr genau. Cool.
Jetzt ja, wohne ich aber noch in Taching, das ist zwischen München und Salzburg in der Mitte. Das kennt man nicht so, Taching am See.
Genau. Hört sich aber hübsch an. Schön.
Ja.
Ja, gleich stelle ich noch ein bisschen vor. Für euch, die ihr zuhört, zuschaut, heute unterhalten wir uns darüber, ja, welche Möglichkeiten man als Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmer hat, seinen Glauben an Jesus am Arbeitsplatz zu leben und zu teilen. Also es geht eigentlich um die Fragen, zum Beispiel, welche Grenzen müssen wir dabei beachten bei der Evangelisation am Arbeitsplatz? Was sollten wir als Christen beachten, die Unternehmer werden wollen? Das ist auch noch ein weiteres Thema, weil Holger ist Unternehmer. Und für wen von uns stellen Zellgruppen eine gute Möglichkeit dar, um andere einen Schritt näher zu Jesus zu führen? Das sind so drei Themenbereiche. Bin gespannt, wie wir die drei Sachen zusammenführen, Holger.
Holger, ja, ich auch.
Ja, ja. Wir werden sehen. Holger, ich stelle dich kurz vor. Holger ist vor 25 Jahren in München zum Glauben gekommen und war dann viele Jahre in der Straßenevangelisation involviert, unterwegs und hat auch bei einer Gemeindegründung mitgearbeitet. Inzwischen lebt er in Taching, wie er gerade schon gesagt hat. Taching am See.
Yes,
und
wichtig.
Ist CEO, also Geschäftsführer eines Dienstleistungsunternehmens. Er macht so Digitalisierung und Automatisierung irgendwie von Verlagsprozessen, die Verlagsprozesse vereinfachen, ja. Und er und seine Frau, seine Töchter, die haben alle Zellgruppen gegründet. Was das heißt, da reden wir gleich drüber. Holger, beschreib dich mal in drei Worten oder Stichpunkten. Wer bist du? Was sollten wir über dich wissen?
Okay, drei Worte ist krass.
Drei Worte ist krass. Das waren schon vier. Nein.
Ja, also ich würde sagen, als allererstes mal, ich liebe Jesus mega. Und ich versuche, dass Jesus mein ganzes Leben wirklich bestimmt und dass er in alle Bereiche reinreden darf und soll, und das suche ich ihn, was er will, und das beschäftigt mich eigentlich die ganze Zeit, und das macht er in meinem Familienleben, in meinem Gemeindeleben und auch in meinem Beruf. Genau.
Sehr gut, danke dir. Ja. Wer mehr Tipps für Evangelisation am Arbeitsplatz haben möchte, der kann auch unseren Blogartikel dazu lesen. Den Link, den stellen wir euch in den Shownotes bereit. Außerdem an der Stelle, abonniert den Newsletter, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Da kriegt man nämlich auch inspirierende Gedankenanstöße zu den unterschiedlichen Themen rund um Alltagsmissionen, praktische Tipps und auch immer wieder Testimonials von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, so wie Holger, und Alltagsmissionen leben. Das kann zur Ermutigung einfach sein für uns selber. Holger, wenn wir mal so ganz ehrlich sind, also die meisten von uns, die verbringen ja mehr Zeit mit Arbeitskollegen als mit unserer eigenen Familie, oder? Also so 40 Stunden die Woche sitzen wir irgendwie im Büro, sind am Arbeitsplatz mit Menschen zusammen, die ja irgendwie keinen Bezug zu Jesus haben. Ich arbeite jetzt hier in einem Missionswerk, bin umgeben von Christen. Ich weiß nicht, ob bei dir im Unternehmen auch Christen sind.
Fast nur.
Ja, ja. Also den meisten wird es aber nicht so gehen, dass sie eher an einem Arbeitsplatz sind, wo Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, viel Zeit verbringen, die keine Christen sind. Und eigentlich ist ja der Arbeitsplatz ein perfekter Ort für Alltagsmission. Wir haben da regelmäßig Kontakt, bauen Beziehungen auf, erleben gemeinsam Höhen und Tiefen in der Arbeit. Aber gleichzeitig sind wir natürlich auch in erster Linie zum Arbeiten da und werden dafür bezahlt. Ja, das ist unser Agreement mit unserem Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer. Natürlich unsere erste Pflicht. Aber wie findet man da trotzdem irgendwie so eine Balance?
Also ich glaube, auch hier kann man Vollgas Jesus nachfolgen. Also man muss nicht so halbe, sondern man kann 100% Jesus nachfolgen in der Arbeit. Und da gibt es ja diesen Vers, der sagt, wir sollen so arbeiten, als dass wir für den Herrn arbeiten. Also Ich hab ja so gesehen keinen Chef, weil ich bin der Chef von meinem Unternehmen. Und ich habe immer Jesus als meinen Boss gehabt. Und genauso, wenn ich das tue als Arbeitnehmer, kann ich ja sagen, okay, ich stelle mir jetzt vor, ich arbeite für meinen Herrn, für den Herrn Jesus. Und so tue ich meine Arbeit. Also ich gehe all in, ich gebe 100% und ich möchte, dass mein Chef wirklich zufrieden ist und dass er mit meiner Arbeit zufrieden ist, dass er mich lobt dafür und dass ich einfach mein Bestes gebe. Und ich glaube, das ist mal eine totale Grundlage, dass ich irgendwie da keine sage, ja, das ist so, das mache ich so nebenbei oder eigentlich bin ich Christ und hier reiße ich nur meine Zeit ab. Ich glaube, das wär total kontraproduktiv. Also das würde ich jetzt als erstes mal sagen.
Mhm. Also verstehe ich richtig, du sagst eigentlich oder ermutigst dazu für dich selber als Unternehmer, der du Chef bist, ich schaue auf Jesus, er ist mein Boss und ich will alles geben. Und du sagst zu Christen, die Arbeitnehmer sind oder Arbeitnehmer, die Christen sind, sagst du, ja, arbeite für deinen Herrn. Also tu so, als wenn dein Chef Jesus wäre und gib alles.
Ich glaube, das müssen wir. Das ist ein Gebot in der Bibel. Das sagt Jesus, dass wir das so machen sollen und so sollen wir arbeiten. Ja, würde ich so 100% so sagen.
Heißt das dann, ich glaube, Überstunden ohne Ende und ich gebe alles?
Nee. Also ich gebe schon immer den Tipp, dass ich, aber nicht mit Arbeitnehmern rede, sage ich immer, schaut, dass ihr nicht eine 5-Tage-Woche habt. Das geht ja heute total einfach, dass man sagt, okay, ich möchte gern 4 Tage arbeiten. Oder vielleicht sogar 3, je nachdem. Also ich sage dann immer, schau, wie viel Geld brauchst du, schreib das mal auf, rechne dir das aus und guck, dass du bei der nächsten Gehaltsverhandlung nicht mehr Geld rausholst, sondern mehr Zeit. Zeit ist viel wertvoller als Geld. Und schau, dass du einfach so viel verdienst, dass alles passt. Und dann schau, dass du den Rest von deiner Zeit wirklich für die direkte Reichsgottesarbeit einsetzt. Also ich habe verschiedene Modelle mit meinem Unternehmen durch. Das heißt Kingdom Company, dass ich quasi meine Firma komplett fürs Königreich einsetze. Aber ich glaube, da kommen wir ja später noch ein bisschen zu dem Unternehmen und zu diesen Sachen. Jetzt aber für Arbeitnehmer, glaube ich, ist es super wichtig, dass man nicht die Priorität auf das Geld setzt, sondern auf die Zeit und die dann versucht, in seinen Dienst fürs Reich Gottes in den direkten Dienst auch einzusetzen. Und so laufe ich nicht Gefahr, weil ich glaube, das ist heute die große Gefahr wenn man als Arbeitnehmer, aber auch wenn man Chef ist, dass man nur noch für die Welt arbeitet. Also ich habe vorhin, das ist jetzt wieder ein bisschen, könnte man widersprüchlich auffassen, weil du hast doch gerade gesagt, man soll 100% geben. Ja, in der Arbeitszeit, die du dedicated für deinen Chef arbeitest, dann bist du für deinen Chef da. Aber diese Zeit solltest du aus meiner Sicht, wenn es geht, möglichst so gering halten, dass du nicht, also ich selber war Workaholic, also arbeitssüchtig kann man sagen. Also ich habe eigentlich nur gearbeitet, bevor ich gläubig wurde. Also da muss man ja auch aufpassen. Ich bin ein totaler Suchtmensch, also ich kann hier allen ganz viel erzählen, was für Süchte es gibt. Genauso kann man auch geldgierig werden, ja, dass man sagt, ich will, oder man kann süchtig nach Erfolg werden oder nach Anerkennung. All diese falschen Verlockungen stecken in der Arbeitswelt drinnen und die können mich da reinziehen. Und ich habe alle durch und habe irgendwann gemerkt, das erfüllt mich nicht wirklich, das gibt mir nichts. Also insofern sollte man gucken, dass man eben zuerst für das Reich Gottes arbeitet und der Rest wird einem hinzugefügt. Also so würde ich das jetzt ein bisschen anpassen auf diese Situation. Und man muss sein Herz immer wieder prüfen und schauen, bin ich richtig unterwegs? Aber wenn ich in der Arbeit bin, dann muss ich alles geben. Und dann bin ich auch ein Vorbild. Ich denke, das ist vielleicht das die größte Kraft meines Zeugnisses oder wenn man so will, der Türöffner, weil was will ich denn für ein Zeugnis geben, wenn ich einen schlechten Job mache? Also mache ich einen guten Job und versuche irgendwie integer zu leben, loyal meinem Chef gegenüber zu sein, natürlich nicht lügen und so weiter, das ist auch klar, das hat ja alles Grenzen. Aber dann werden die Leute dann werde ich eine Vorbildfunktion bekommen in meiner Arbeitswelt und ich werde automatisch Leitungspositionen bekommen, weil ich ein vorbildlicher Mensch bin und mich investiere. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, Menschen zu prägen über meine Arbeit und dann werden sie auch zu mir kommen, werden mir Fragen stellen und dann kann ich ihnen was vielleicht noch nicht direkt jetzt von Jesus erzählen, aber ich kann ihnen Werte weitergeben und so weiter und irgendwann kommen sie dann dahinter und sagen, du bist Christ oder du bist anders, warum? Und dann kann ich als Mitarbeiter evangelisieren. Als Chef ist das ein bisschen schwieriger. Also in Amerika habe ich gelernt, du musst immer bottom-up evangelisieren, nicht top-down. Also das heißt, als Chef nach unten, also zu meinen Mitarbeitern zu evangelisieren, schwierig, sehr herausfordernd, weil du bringst sie dadurch in eine schwierige Situation, weil die sagen, ich muss dir ja jetzt gehorchen, weil du bist mein Chef, aber Jesus mag ich eigentlich nicht und das funktioniert also nicht. Also da muss man sehr weise sein, wie man von oben nach top-down evangelisiert, also in der Arbeitshierarchie jetzt in dem Sinn. Wenn man aber Angestellter ist, ist es einfacher, da kann man bottom-up evangelisieren. Also mein Chef kann ich immer von Jesus erzählen, weil der ist mein Vorgesetzter und der muss nicht machen, was ich sage. Aber wenn der dann sich dafür öffnet, dann weiß ich, okay, der ist wirklich interessiert. Und mit, sage ich mal, meinen Peers, also mit Kollegen, denen kann ich einfach moralisch ein gutes Vorbild sein und dafür gibt es ja 1 Million Gelegenheiten im Business. Und dann werden sie automatisch ihr Herz öffnen, werden merken, okay, dem Mann kann man vertrauen, dem erzähle ich meine Sorgen, der lästert nicht mit und so weiter.
Ja. Cool. Ja, Holger, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es also so, dass wir als Christen durch unser Verhalten, unsere Arbeitsweise irgendwie ein Zeugnis sind oder sein sollten durch Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, wie man mit den Kollegen umgeht, das Miteinander und so weiter. Es ist quasi so ein stilles Zeugnis, ja, ohne viele Worte. Aber mal ehrlich, wie weit kommt man damit wirklich? Also ich meine, es gibt ja auch fleißige Nicht-Christen und manchmal werden engagierte Mitarbeiter einfach nur ausgenutzt, ja? Braucht es nicht irgendwann auch konkrete Gespräche über den Glauben?
Ja, also die ergeben sich aus meiner Erfahrung, ich bin halt auch ein bisschen evangelistisch begabt, automatisch. Also ich muss mich immer sehr zurückhalten, dass ich nicht über Jesus rede. Ich schaffe es nicht lang. Also von dem her ergibt sich irgendwie halt auch automatisch. Und dann wird sich halt zeigen, wie weit die Leute sind. Was ich heute viel mehr mache als früher ist Gebet, also das Ganze im Gebet vorbereiten und da wirklich täglich für meine Peers beten, also meine Nachbarn. Jetzt in der Arbeit gibt es bei mir nicht mehr so viel. Ich arbeite noch 2 Stunden die Woche. Also es ist jetzt
nicht mehr so. Du bist Geschäftsführer und arbeitest nur 2 Stunden in der Woche. Da müssen wir aber gleich auch nochmal drüber reden.
Werden wir sicherlich auch drüber reden. Das heißt, das ist halt die Basis ist das Gebet und dann darauf aufbauend die Gebet, also ich sage mal, die Leute weich beten und dann kann man in solche tieferen Gespräche sehr gut reinkommen. Aber du hast schon recht, in der Arbeitswelt hat man einfach also es kommt da auf den Job an, aber du hast eine relativ begrenzte Anzahl von Kollegen, irgendwann wissen die Bescheid und du hast irgendwann, bist im Gebet und in den Gesprächen so weit gekommen, wie du halt kommst und dann kommt ja am Ende des Tages irgendwann die Entscheidung der Person und dann kannst du die Leute halt noch weiter begleiten und die sich öffnen, die kannst du halt dann einladen zu dir nach Hause und kannst dann einen weiterführenden Beziehungsaufbau machen und Freundschaften entwickeln und darüber dann weiterarbeiten.
Ja, das ist cool. Da bin ich ein bisschen neugierig. Also wie machst du das dann, diesen nächsten Schritt, also aus dem Arbeitskontext heraus? Also wir haben jetzt über Mitarbeiter gesprochen oder Kollegen, aber auch jetzt du als Geschäftsführer oder wenn man irgendwie auch eine leitende Position hat mit Geschäftspartnern, mit Kunden, sind die überhaupt offen für tiefere Beziehungen, die über das professionelle Arbeitsumfeld hinausgehen?
Also das ist ja auch wie mit Freundschaft, also nicht jeder wird dein bester Freund, aber wenn also ich habe immer wieder Leute kennengelernt, zu denen ich tiefe Beziehungen hatte, Mitarbeiter, also ich habe mein bester Freund, den ich in meinem Leben habe, ist ein Kollege von mir, ein Mitarbeiter. Der arbeitet nicht mehr bei mir, arbeitet immer noch, wir sehen uns leider nicht mehr so oft, aber der ist ganz tief in meinem Herzen drin. Mit dem habe ich jahrelang ganz intensiv Auf und Abs und alle möglichen. Und ich habe zu einigen, oder eigentlich zu fast allen, also Kollegen oder Mitarbeitern, die ich hatte, eine sehr, sehr tiefe Beziehung und das sind auch teilweise dann, wenn sich die Wege getrennt haben, sind Tränen geflossen, einfach eine ganz enge Freundschaft und wir haben dann auch natürlich zusammen Sachen unternommen, haben auch irgendwie coole Reisen unternommen, auch Businessreisen, also mit zwei Geschäftsführern, die ich mal hatte, da waren wir 30 Leute, da waren wir relativ groß, jetzt bin ich ja nur noch in Pommesbude mit 10 Leuten. Da waren wir 3 Wochen in New York und das war eine Hammerzeit. Also da sind voll coole Sachen passiert und da hast du natürlich super, super tiefe Gespräche. Die waren jetzt natürlich schon Christen, aber ich habe auch mit nicht-christlichen Mitarbeitern ganz tiefe Beziehungen aufgebaut und die sagen das dann auch jetzt, also vor ein paar Monaten hat eine Kollegin aufgehört in einer rumänischen Firma von mir und sie hat gesagt, ich war der beste Chef, den sie sich vorstellen kann und hat mich dann so Lobeshymne und ich so, hey, ja, keine Ahnung, also die hat mir das noch nie so gesagt und ich habe das auch nicht so gesehen, aber das war mir dann schon peinlich irgendwie, dass ich rot geworden bin, aber da habe ich irgendwie gemerkt, da hat Gott einfach auch so eine Vorbildfunktion gegeben. Also als Chef sollte man, denke ich, jeder Chef sollte irgendwie auch ein menschliches Vorbild sein. Und ich versuche halt auch wirklich was vom Leben persönlich mitzubekommen. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Wenn sie Probleme haben, dann rede ich da auch mit ihnen drüber. Und ich versuche darüber wirklich eine tiefe persönliche Beziehungen aufzubauen und auch wenn es die Möglichkeit ergibt und ich da irgendwas beitragen kann, dann versuche ich auch hier in die Menschen, also ich denke, Chef ist ja auch eine Führungsposition und ein Führer möchte ja auch Menschen entwickeln oder andersrum gesagt, wenn ich einen Menschen nicht persönlich in seinem persönlichen Umfeld helfen kann, dass er ein gutes Familienleben hat oder dass er moralische Werte hat in seinem Leben, dann kann er sich als Person nicht weiterentwickeln und dann kann er selber auch nicht wiederum ein besserer Leiter werden. Und wenn ich das aber tue, dann profitiert ja das ganze Unternehmen, weil er dann wiederum seine Werte und seine Vorbildfunktion an seine Mitarbeiter oder an sein Team weitergeben kann. Also das ist schon so ein Ansatz und ich versuche immer, ich glaube, das Beste, was ich den Menschen geben kann, ist, dass ich ihnen helfe, dass sie ihre Fähigkeiten entwickeln, dass sie ihre Fähigkeiten, ihre gottgegebenen Gaben, wenn sie Christen sind, ihre Geistesgaben und wenn sie nicht Christen sind, aber ihre menschlichen und natürlichen Fähigkeiten maximal zu entwickeln. Davon profitieren sie, weil sie merken, der investiert in mich. Der findet mich, also der möchte mir helfen. Der will nicht mich benutzen, damit ich seine Ziele erreiche, sondern der möchte mir helfen, dass ich meine Ziele erreiche. Wow, okay. Und dann öffnet er sich und merkt, du willst mir helfen, dann möchte ich auch dir helfen. Was sind denn deine Ziele? Und dann plötzlich entwickelt sich da eine ganz positive Beziehung. Und ich nehme sehr, sehr viel Rücksicht auf auf das, was die Menschen selber eigentlich auch machen wollen. Und dadurch kann ich auch lernen, sie bringen das Beste, was sie anzubieten haben, in das Unternehmen ein. Und dadurch entwickeln sie ihre Persönlichkeit, ihre Führungsfähigkeiten. Und dann, wenn sie das merken, dann glaube ich, sind wir schon mal auf einem guten Weg, auch über das Evangelium zu sprechen, weil der merkt, der will mich nicht ausnutzen, der will mir eigentlich was geben. Und wenn ich dann über das Evangelium spreche, habe ich denselben Modus. Ich will dir nur was geben. Das ist super für mich. Vielleicht hilft es dir auch. Und so, denke ich, ist so ein bisschen mein Führungsstil.
Ja, jetzt Führungsstil, Stichwort, du bist Geschäftsführer, Unternehmer. Reden wir ein bisschen über den normalen Arbeitnehmer. Was würdest du dem sagen? Also der ist zum Beispiel mit dem Kollegen beim Mittagessen in der Kaffeepause oder hat eine intensivere Zusammenarbeitszeit im Team, an einem Projekt oder so. Aber geht mal wieder an den eigenen Schreibtisch, geht abends nach Hause. Wie kann so ein normaler Arbeitnehmer irgendwie einen Weg finden, Beziehungen auch über den Arbeitsalltag hinaus irgendwie zu vertiefen? Würdest du sagen, das ist genau das Gleiche wie du jetzt das als Unternehmer lebst?
Nee, sicher nicht. Ich als Führungsperson spreche halt immer über Leitung und dass ich meine Leiter ausbilde. Und wenn ich jetzt eben einfach ein Peer bin, mit jemand zusammenarbeite, dann geht's halt auch über die klassischen Sachen wie, also ich will dir helfen, das schon. Also ich will auch meinem Kollegen helfen, dass er seinen Job gut machen kann. Und ich tackle ihn da, ich unterstütze ihn in seiner Arbeit und dadurch merkt er, okay, der hat Interesse an mir, der möchte mir was geben. Und dadurch entsteht Vertrauen. Und ich glaube, das ist auch das allererste. Also was ja auch jede Beziehung ausmacht, ist ja Vertrauen. Dadurch entsteht Beziehung. Und durch Beziehung entsteht dann noch mehr Vertrauen. Und das ist letztlich, sind wir ja der Leib Christi. Christus wohnt in uns. Hm. Und ich sage immer, wenn ein Mensch mir begegnet, dann wünsche ich mir, dass er nicht mir begegnet, sondern Christus in mir. Und das Urproblem ist ja, dass Satan den Menschen weggebracht hat von Gott. Und dass die Beziehung dadurch vom Menschen mit Gott unterbrochen wurde. Hm. Und diese Unterbrechung, also Gott war entfremdet, Gott war ein Fremder für die Menschen. Und diese Entfremdung, dieses Gott ist mir fremd, da sind wir eine Brücke als Christen, weil wenn die Menschen zu uns eine Beziehung aufbauen, bauen sie indirekt eine Beziehung zu Jesus auf. Und wenn sie mir vertrauen, lernen sie Jesus zu vertrauen. Also das heißt, Beziehung und Vertrauen zu mir bedeutet Beziehung und Vertrauen zu Jesus. Und dann kann Jesus wirken und aus uns werden lebendige Ströme von Wasser fließen. Das heißt, der Heilige Geist wirkt durch uns und wir, die Menschen werden, und das erlebe ich auch manchmal, dass die dann sagen, hey, das, was du jetzt gesagt hast, das war wie wenn Gott zu mir geredet hat. Mhm. Und das wünsche ich mir, dafür bete ich, dass Gott durch mir anderen begegnet. Und also das heißt Beziehung und Vertrauen. Wie mache ich das? Ich helfe den Menschen, ich unterstütze sie, ich sehe ihre Nöte und ich versuche dann auch sehr viel zuzuhören. Wie geht's dir? Wer bist du? Was interessiert dich? Was sind deine Hobbys? Welche Filme schaust du gerne? Was unternimmst du gerne? Und dann irgendwann denke ich, sollte das aber schon auch ehrlich und natürlich sein, wenn halt etwas kommt, wo ich halt auch spannend finde. Also ich mache zum Beispiel gern Pizza. Ich bin leidenschaftlicher Pizzabäcker. Und wenn ich halt jemanden
so richtig treffe, mit Stein und sowas?
Ja, mit Steinofen. Also ich hatte erst einen Draußenofen cool. Und hat es immer geregnet, dann habe ich es drin und so. Und ich lade jetzt immer die Leute zum Pizzaessen ein. Und dann, also jetzt, nur als Beispiel. Also das ist halt meine Leidenschaft. Das ist ein Hobby von mir. Ja? Früher habe ich Bonsai-Bäume geschnitten oder was weiß ich. Ich habe jetzt nicht so viele Hobbys, aber und da findest du auch nicht so viele, die jetzt das auch cool finden, sondern so ein Bäumchen drum zu schnibbeln. Aber man findet halt dann irgendwelche Gemeinsamkeiten. Und C.S. Lewis sagt, Freundschaft ist, wenn ich gemeinsam auf eine Sache schaue, das ist Freundschaft. Und Liebesbeziehung ist, wenn ich aufeinander schaue, das ist Männchen und Weibchen, Hochzeit und so. Und Freundschaft ist, ich schaue auf eine Sache und ich versuche diese Sache zu finden, die mich intrinsisch wirklich echt interessiert und die den anderen auch interessiert. Und an dieser Sache, also ich bin jetzt zum Beispiel kein Fußballfan, aber es gibt 1000 Millionen Fußballfans und wenn ich jetzt halt irgendwie Fußballfan bin, dann kann ich mit jemand halt Fußball gucken. Ja? Oder wenn ich gern wandern gehe oder was auch immer, Skifahren, habe ich jetzt angefangen mit 48 vor 2 Jahren, mit 47 vor 2 Jahren. Und jetzt habe ich meinen Nachbarn gefragt, das ist halt jetzt kein Arbeitskollege, aber zählt ja auch. Ich fange gerade Skifahren an und so, der hat seine Tochter unterrichtet, da habe ich gesagt, kannst du mir ein paar Tipps geben? Und dann ist er mit mir halt auf dem Berg und hat mir halt so wirklich deppelmäßig so Pommes und Pizza Skifahren beigebracht, gell? Und mit dem fahre ich jetzt immer auf eine Almhütte, mega cool. Und so versuche ich halt einfach mit Menschen eine Ebene zu finden für das, was sie interessiert, aber dafür muss ich halt auch erstmal verstehen, wo steht die Person ja, oder wenn sie Nöte haben. Wenn Menschen irgendwo Eheprobleme haben, also ist jetzt bei uns ein paar Mal gekommen, dass wir dann wirklich in deren Leben hineingekommen sind, sie uns eingeladen haben, dass wir ihnen bei ihren Eheproblemen helfen. Das ist natürlich super herausfordernd, mega special, aber das sind so die Wege, wie ich versuche, Menschen Beziehungen aufzubauen.
Das fand ich jetzt richtig stark, die beiden Sachen. Freundschaft ist, man schaut zusammen auf eine Sache, richtig gut. Und was du davor gesagt hast, das haben wir hier auch schon öfters im Podcast gesagt, also die Hörer kennen das schon. Vielleicht bist du der einzige Jesus, den dein Nächster kennt.
Ja.
Also er soll idealerweise Jesus in dir sehen, obwohl er ihn nicht kennt. Und wenn er zu dir eine vertrauensvolle Beziehung hat, ist es schon ein Beginn einer vertrauensvollen Beziehung zu Jesus.
Ja.
Das ist richtig, richtig stark. Holger, wie ist das? Angenommen, irgendwie bleibt diese Grenze bestehen. Man kommt nicht näher zueinander. Irgendwie hat der andere vielleicht auch, obwohl ich Fragen stelle, obwohl ich mich bemühe, kein Interesse an einer Beziehung, auch nicht aber außerhalb des Arbeitskontextes. Gibt es noch irgendwas anderes oder habe ich dann einfach keine Möglichkeit und lasse es auf sich beruhen und bin einfach ein guter Kollege oder Chef und fertig?
Also ich bin da schon von meinem Wesen her eher der bisschen frechere Typ so. Ich durchbreche das dann. Also okay. Ich fordere Leute dann heraus oder also ich habe kein Interesse an oberflächlichen Beziehungen. Ich halte das auch nicht aus und ich kann es nicht. Und ich versuche dann halt immer wieder so einen Draht zu finden. Und ich habe auch eigentlich in meinem Unternehmen hatte ich nie also das geht ja gar nicht. Also du bist ja irgendwie die ganze Zeit miteinander unterwegs. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, nur oberflächlich mit jemandem zusammenzuarbeiten. Also da ergeben sich da einfach Fragen stellen, immer wieder Fragen stellen. Wieso machst du das? Und einfach sich für den Menschen interessieren. Und wenn, also da gibt es auch ein super Buch von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Das ist, der hat
hauptsächlich... Der Klassiker.
Ja, das ist super. Und das hat mir sehr geholfen, einfach zu fragen, Fragen zu stellen. Und dann merken die Leute... Du sagst gar nicht so viel, aber sie merken, du hast Interesse an ihnen. Und ich interessiere mich wirklich für die Leute, ja. Also, die erzählen dann schon mal irgendwann was. Ich war auf einer Hochzeit und so, ja, wer hat denn geheiratet? Wie war es da? Wie haben die gefeiert? Und, keine Ahnung, sollen wir wieder nachfragen? Und dann denke ich, also diese Blockade, dass jemand überhaupt nicht sich öffnet oder dass ich keine Beziehung zu dem aufbauen kann, da glaube ich irgendwie nicht so wirklich dran.
Welche Erfahrung hast du da jetzt mit Kunden zum Beispiel? Da geben sich wahrscheinlich noch ganz andere Dynamiken als mit Mitarbeitern oder als Kollegen untereinander, gerade wenn man so eine Geschäftsbeziehung hat. Die ist ja auch ein bisschen distanziert. Du hast ja jetzt nicht jeden Tag stundenlang mit dem gleichen Kunden zu tun. Wo gibt es da Grenzen oder wo muss man auch vorsichtig sein? Also mit welchen Herausforderungen muss man da auch rechnen?
Also ich versuche da das Gleiche, aber wie du sagst, dann natürlich verbringen wir nicht so viel Zeit mit denen, aber es gibt Kunden, mit denen hat man sehr viel Zeit. Also wir hatten mal einen Kunden, der war super nörgelig und echt anstrengend. Der hat unsere ganzen Bugs gefunden, war dann wieder sehr wertvoll für uns und dadurch, dass der halt immer genörgelt hat, hatte ich darüber sehr viel Kontakt mit dem. Und weil der immer irgendeine Ansprache gesucht hat und gebraucht hat und dann ist da wirklich eine Beziehung schon. Am Schluss hat er mir auch erzählt, ja, ich bin im Urlaub, war beim Tauchen, war das gemacht und so. Und mit dem hatte ich dann auch Gelegenheiten, ein bisschen den Glauben zu bezeugen. Es gibt auch Kundenbeziehungen, die sind super schwierig. Also ich hatte mal eine Kundin, dann hat es geklingelt und ich habe auf mein Handy gesehen, oh nein, die ruft mich an, da habe ich Schweißausbrüche bekommen. Ich habe richtig Angst gehabt. Weil die war so... Die war echt krass. Also ich weiß nicht, das war brutal. Und da wurde ich dann, da hat dann eher Jesus an mir gearbeitet in dieser Situation. Aber grundsätzlich auch mit Partnern, also Partner ist dann vielleicht Unternehmenspartner. Also wenn du mit einem Partner Unternehmen, da habe ich also mit einem wirklich über 10 Jahre zusammengearbeitet und wir waren auch immer auf Geschäftsreise zusammen, ja. Und da ist man auch sehr nah unterwegs. Also man ist halt zusammen im Flieger, man ist im Taxi, man ist im gleichen Hotel, man isst zusammen Abend, man macht 3 Termine am Tag und manchmal sogar 2 und übernachtet dann eben am nächsten Tag nochmal ein paar Termine. Und da lernt man die Leute extrem gut kennen und hat auch ganz viel Zeit und ganz viele Möglichkeiten. Und da haben wir ganz viel über Jesus gesprochen. Und also da gibt es schon Möglichkeiten. Jetzt im Kundenumfeld gibt es natürlich auch noch, das haben wir auch probiert, dann wirklich, also Weihnachten, Ostern und da dann so Mail-Kampagnen und so und da ein bisschen so bisschen Evangelium, also ein bisschen stärker als normale Weihnachtspost. Vielleicht mal ein Bibelvers oder so. Sowas kann man schon auch machen, wenn man da jetzt ein bisschen Brust raus ist und so und sagt, passt schon. Sind das so die Erfahrungen?
Holger, stell dir vor, ich denke nur gerade so, ne, wir haben, jetzt hört das jemand hier und sagt, boah, ja, ich würde das auch gerne. Ich habe so ein innere, so eine innere Sehnsucht danach, irgendwie das besser zu machen. Jetzt habe ich es aber irgendwie schon vergeigt, verkackt auf meinem Unternehmen. Ich bin da einfach der Christ abgestempelt. Die wollen mich nicht mehr mit mir reden. Oder ich sage jetzt mal ein bisschen extrem, ne? Also wo irgendwie Arbeitsbeziehung oder im Arbeitskontext Beziehung schon durch das Thema Glaube belastet wurde, weil ich irgendwie nicht weise war. Weil ich vielleicht jemanden zugetextet habe. Ich wollte den bekehren oder irgendwie so, ne? Wie kann man da wieder, was würdest du so jemandem sagen? Also wie kann man zu einem guten Miteinander finden, ohne den Glauben zu verleugnen, aber auch gleichzeitig irgendwie die Grenzen, den Freiraum des anderen zu respektieren? Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, ne?
Also da nehme ich jetzt mal eine Geschichte, jetzt nicht aus der Arbeit, aber aus der Familie, wo du ja so eine ähnliche Situation hast. Also ich habe da auch am Anfang, als ich zum Glauben gekommen bin, auch gleich Hölle, Hölle, Hölle und so. Meine Schwester hat dann immer meine Mom angerufen, ist der Holger da, weil dann komme ich nicht. Also es war wirklich sehr, alles wirklich kaputt gemacht. Und da habe ich dann den Modus gewechselt ins Gebet. Und dann habe ich 5 Jahre für sie gebetet und dann hat sie sich bekehrt. Also ich denke, das ist eine wirklich, wenn man in so einer ganz zerstörten Situation ist, zieht man sich aufs Gebet zurück. Und man darf dann aus dieser Situation auch lernen. Und ich habe dann halt meine Gesprächstaktik natürlich geändert, habe nicht mehr so viel von der Hölle gesprochen. Also ich denke, das ist auch...
auch nur noch einmal im Monat.
Ja. Genau. Man darf ja auch lernen.
Ja, ja. Jetzt, Holger, bist du in einer besonderen Position als Unternehmer. Welche Möglichkeiten hast du dadurch? Also die vielleicht ein normaler Angestellter nicht wirklich hat, aber auch andersrum gefragt, gibt es auch besondere Herausforderungen für dich als Chef, wenn es darum geht, irgendwie Alltagsmission zu leben? Du hast gesagt, ja, so von oben nach unten ist immer ganz schwierig, weil das irgendwie auch so ein Geschmäckle hat und vielleicht irgendwie ja, sind ja noch andere Abhängigkeiten da. Also welche besonderen Chancen und Herausforderungen haben Arbeitgeber also und Arbeitnehmer?
Ja, ja. Also ich fange jetzt mal als Unternehmer an, also weil Arbeitnehmer hatten wir schon ein bisschen. Als Arbeitgeber hast du natürlich die Chance, jetzt nicht nur den einzelnen Mitarbeiter zu sehen, das haben wir jetzt schon ein bisschen durch, sondern du hast, du hast ja die Chance, als mit deinem Unternehmen das Reich Gottes zu gestalten.
Okay, das musst du ein bisschen ausführen.
Also als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich meine ganze Firma Gott gegeben. Und ich habe gesagt, das ist jetzt deine Firma, du bist jetzt mein Chef und du musst mir jetzt sagen, was ich hier machen soll. Und dann hat er das mir aufs Herz gelegt, dass ich mit der Firma, also mit einem Mitarbeiter, der auch gläubig war, eine Website gestartet habe. Das war damals Soulsaver, das ist damals die größte evangelistische Website gewesen, das ist schon 20 Jahre her oder so. Da hatten wir 3000 Leute am Tag auf der Seite und das ist richtig, da ist es richtig abgegangen dann. Also das war so der Hochpunkt. Aber das hab ich in der Firma gestartet, als Firmenprojekt in der Arbeitszeit und das nennt man dann Kingdom Company. Also das heißt, ich setze meine Firma ein, um direkt dem Reich Gottes zu dienen. Also das ist jetzt eine sehr krasse Herangehensweise, aber das ist eine Möglichkeit, wie ich mein Unternehmen dazu genau gebrauchen kann, um Reich Gottes Arbeit zu machen, indem ich es direkt einsetze mit den Dingen, die Ressourcen, die im Unternehmen sind, um direkt dem Reich Gottes zu dienen. Dann habe ich eine Firma in Indien gegründet und dort habe ich das Konzept kennengelernt. Das ist von diesem Billy Graham. Der hat das dann irgendwo in Loreto, das war was anderes, hat er das gestartet und das heißt Business as Mission, BAM, B-A-M, Business as Mission. Und war ich in Indien, da ist der der das Buch der Mitte geschrieben hat, der hat uns da irgendeine Connection gemacht und da war ein Missionar dort und der hat uns da reingebracht und der macht Business as Mission, habe ich das kennengelernt. Und dann war ich dann in Indien und der hat mir dann da 100 Inder gescoutet und 10 hat er eingeladen und dann waren die da. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir das. Und dann hat er mir so ein Paper gegeben, Business as Mission. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen das hier so. Wir evangelisieren mit den Mitarbeitern. Wir haben hier so einen Workspace und da sind die Hälfte Christen und die Hälfte sind nicht Christen. Und die Christen sollen an ihrem Arbeitsplatz christlich leben und sollen den Nicht-Christen zeigen, wie Christen arbeiten und sie dadurch mit dem Glauben erreichen. Und dann hat er mich dort mit verschiedenen Leuten zusammengebracht, die ihre Unternehmen gebrauchen in diesem Stil Business as Mission. Also einer zum Beispiel hat gesagt, er ist ein Immobilienmogul, also der baut ganze Stadtviertel. Und die machen es dann echt so, die planen Stadtviertel und dann planen die ein Haus Christ, ein Haus Nicht-Christ. Also der verkauft ein Haus an den Christen und ein Haus an den Nicht-Christen. Und das nächste ist wieder ein Christ und das nächste wieder ein Nicht-Christ. So baut der ganze Viertel für also die Mission. Und dann evangelisieren die da ganz strategisch, also Business as Mission. Und so habe ich da so einige solche Typen kennengelernt, die das so verwirklicht haben. Ich fand das super und hat gefragt, ob ich das unterstützen möchte. Wie es ja, das Team, also dort habe ich damals 10 Hansel, jetzt sind 6. Die haben dann auch eine Gebetsstunde während der Arbeitszeit am Dienstag. Also die beten dann für Mission am Vormittag, am Dienstag und beten für ihre Arbeitskollegen dort. Und beten für das Unternehmen und so weiter. Und die evangelisieren dann, während sie arbeiten, ihre ungläubigen Kollegen. Das ist Business as Mission. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, das mache ich jetzt, also in der deutschen Company. Das ist eigentlich, dass du das Unternehmen benutzt, dass es dich finanziell unterstützt. Also das heißt, du sagst, ich bin Unternehmer, es läuft. Das kann auch von bis sein. Also da habe ich ein Buch gelesen, das habe ich von so einem irischen Missionar, der war auch Baumogul und der hat es dann so gemacht, dass er, der hat so viel Geld verdient und hat dann letztlich ein Immobilienimperium aufgebaut und hatte dann ganz viele Immobilien und hat dann einen Fonds gegründet und dieser Fonds, der tut bis heute Missionare unterstützen, nichts anderes. Mhm. Und da habe ich gedacht, krass, ich kann mein Unternehmen ja auch benutzen finanziell. Ich habe dann auch versucht, mein Unternehmen zu verkaufen, hat dann nachher nicht so gesegnet. Aber was ich jetzt mache, ist, dass ich das Unternehmen eigentlich nutze, dass es mich als Missionar aussendet. Und ich arbeite jetzt nur noch 2 Stunden die Woche, also fast gar nicht mehr, und arbeite als Missionar, als Alltagsmissionar, aber vollzeitlich und sende mich quasi, oder Gott sendet mich durch meine Firma aus, solange wie es halt funktioniert. Und ich habe die Sachen an andere übergeben. Also das sind so die 3 Modelle, Kingdom Company, Business as Mission und Finanzierung, die ich durch habe und die, wie ich erlebt habe, wie Gott das geführt hat, ich als Unternehmer, wie ich im Reich Gottes Meter machen kann.
Cool. Als Unternehmer, wie ist das in der Firma, in den Firmen, wie kann man christliche Werte in der Firmenkultur integrieren? Also ein bisschen, was hast du schon gesagt, an dem Modell an für sich, wenn du sagst, die Hälfte sind Christen, die anderen nicht, da würde mich auch interessieren, was machen wir, wenn die anderen zum Glauben kommen? Feuerst du die dann, die ersten Christen, und stellst wieder Ungläubige ein oder wie?
Nee, es ist tatsächlich leider so, dass ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen habe, dass da in Indien wirklich sich Leute bekehrt haben. Das müsste ich mal nachfragen, wie dann letztlich da der Outcome ist. Bei mir im Unternehmen selber weiß ich jetzt auch nicht wirklich, dass sich Leute bekehrt haben. Was ich aber weiß, ist, dass, also bei Soulsaver, da haben sich natürlich Hunderte, wenn nicht Tausende bekehrt. Also da ist schon einiges gegangen. Auch jetzt in meinem Dienst, jetzt bekehren sich Leute. Es ist das Reich Gottes, oder sagen wir es anders, es gibt ja die Engelskala mit den 7 Schritten, wie jemand zu Jesus kommt. Und du siehst schon, dass da ein Prozess stattfindet und dass die Leute sich auf diesem Weg dadurch bewegen. Aber jetzt habe ich die Frage vergessen, die erste.
Ja, genau, die erste Frage war, welche Werte oder christliche Werte in der Firmenkultur integrierst, dass du sagst, so, schau, wenn du auch jemanden einstellst, ist ja mal wichtig, ne? Was hat man für eine Vision, für eine Mission, und das sind die Werte, dass es nicht nur ein nettes Heft ist, was man in der Schublade hat, sondern was man wirklich auch lebt. Was machst du das? Hast du da Werte integriert?
Also ich habe Werte nicht aufgeschrieben gehabt, noch nie. Das haben wir jetzt erst gelernt mit M4 bei David Kröger, also dass wir da Werte auch für die Gemeindegründung jetzt uns aufschreiben, und das ist super wichtig. Ich habe diese Werte halt immer gelebt und habe die Leute mir angeschaut und habe halt gesehen, Potenzial in Menschen, das ist was, wo ich schaue, was wie, also ich lese keine Bewerbungen, ich lade die Leute einfach ein. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Lebenslauf gelesen habe oder so. Ich lade die Leute ein und schaue mir die einfach an und rede mit denen, stelle die Fragen und gucke halt auch ein bisschen, was machen die. Also am liebsten würde ich die Leute einfach die Küche putzen lassen und denen zuschauen, wie die arbeiten. Das funktioniert aber nicht. Einmal hat ein Mitarbeiter, der ist dann gekommen und hat, den habe ich in ein Wartezimmer, das war unser Schlamperraum, da war einfach alles kreuz und quer gelegen und der musste ziemlich lang warten, ich glaube eine Stunde oder so, und dann bin ich reingekommen. Dann hat er seinen Sakko ausgezogen und hatte angefangen, dieses ganze Chaos aufzuräumen, die ganzen Kästen aus den Schränken rauszuholen, die Kabel zu sortieren und so. Und ich so, du bist eingestellt. Das war das Bewerbungsgespräch. Also das sind halt Leute, die anpacken. Also Werte, also dass du siehst, du kriegst ein Gefühl, du kriegst ein Gespür, eine Intuition für Leute, die irgendwie was beitragen können und so, und die dich, Leute, die dich herausfordern. Oder also ich habe sehr viel auch im christlichen Umfeld rekrutiert, dann Leute gesehen, die ich dann gefragt habe. Das bietet sich halt an. Genau, so ein bisschen.
Ja, ich meine, das zeigt sich natürlich, klar, man muss es nicht unbedingt aufschreiben, obwohl es hilfreich ist, wenn man Werte hat, aber wie geht man um mit Stress, mit Konflikten, mit Erfolgen auch?
Ich lebe natürlich Werte, ja klar.
Du lebst die Werte, ne? Und die sind auch oft irgendwie so ein Fenster, um auch irgendwie weiterzukommen, was ein Glaubensgespräch.
Ja, also Ehrlichkeit ist bei mir ein ganz großer Wert, das merken die Leute auch sofort. Mhm. Ich bin sehr, sehr offen, also Offenheit, Ehrlichkeit, und dadurch zeige ich auch meine Schwächen. Das, was sehr ungewöhnlich ist, dass Chefs ihre Schwächen zeigen, weil dadurch machen sie sich angreifbar. Dadurch habe ich auch immer mal wieder Probleme bekommen, aber ich sehe das von Paulus, Gott ist in den Schwachen mächtig und er hat seine Schwächen auch nicht versteckt, und indem ich als Chef meine Schwäche zeige, mache ich mich wiederum nahbar und Menschen öffnen sich dann und sind dann auch bereit, eher über ihre Schwächen zu sprechen, dadurch entsteht wieder Beziehung, und also das sind so Werte, die da sind. Innovation ist eine meiner Kernwerte, dass ich einfach, also bei uns immer wieder Dinge neu entwickeln und da Leute mitnehmen. Dadurch werden die natürlich agil. Das war auch ein Prozess, wo ich dann Change Management machen musste über Jahre. Und da haben wir dann Leute mitnehmen können. Das haben nicht alle gepackt irgendwie. Also das sind so Prozesse. Und also dadurch, dass ich eben sehr offen bin, liegt das alles in der Company offen und die Leute werden in mein Leben mit hineingenommen. Es ist sehr familiär dadurch. Und es ist ein sehr starker Zusammenhalt und wir haben immer also dadurch irgendwie an einem Strang gezogen und niemand hat sich da übervorteilt gefühlt und Leute sind sehr gerne, haben noch ein Schäflein draufgelegt. Ich habe aber auch nie, also das habe ich noch nie so gesehen, dass jemand mehr arbeitet, dass er dann mehr Leistung erbringt. Also ich habe das immer das Gegenteil eigentlich erlebt. Weniger arbeiten ist mehr. Also drum arbeite ich auch 2 Stunden die Woche und ich das läuft super. Ich habe eine lustige Erfahrung gemacht, eigentlich auch traurig, aber wir waren ja mal 30, jetzt sind wir noch 10, über einen Zeitraum von gar nicht so, es hat gar nicht so lange gedauert, 5 Jahre sind dann 20 Leute quasi gegangen, also weil wir einfach nicht mehr so viel Erfolg hatten oder weil das eine Produkt ein bisschen eingegangen ist, jetzt haben wir ein neues, das zieht wieder ein bisschen an, aber auf jeden Fall in dieser Zeit habe ich gemerkt, wenn die Leute gegangen sind, man hat das gar nicht gemerkt. Es war auch ein bisschen interessant. Und dann habe ich gewusst, okay, oder auch bei Corona, als wir dann halbtags gearbeitet haben, wir haben auch alles geschafft. Und dadurch habe ich gesehen, durch mehr Arbeit bringt es gar nicht so viel, sondern es geht eher um die Effizienz und das Richtige zu machen. Mhm. Und damit den Mitarbeitern irgendwie einen Weg zu finden. Also da merken sie, ich werde hier nicht ausgebeutet, ich werde hier nicht ausgenutzt, die Stunden werden nicht gezählt, und sondern es geht wirklich darum, dass wir irgendwie die gemeinsame Vision erfüllen. Und dadurch entsteht so ein Miteinander, so eine familiäre Stimmung, und das ist, glaube ich, auch zuträglich für das Evangelium. Das kann jetzt auch nicht jeder machen, der irgendwie ein großes Unternehmen hat oder so, da kann man jetzt nicht so Family-Startup-Style machen, aber so haben wir das halt gemacht.
Ja, ja. Nochmal vielleicht eine etwas allgemeinere Frage. Gibt es irgendwie eigentlich so rechtliche Grenzen, die man beachten sollte? Also nehmen wir mal an, du bist irgendwie auch in einem Arbeitskontext als Mitarbeiter oder so, der vielleicht irgendwie nicht glaubensfeindlich, aber es ist nicht so eine positive Offenheit dafür. Ne? Also, dass man als Mitarbeiter irgendwie Probleme bekommen kann, wenn man mal über den Glauben gesprochen hat. Was sollte man da wissen? Also gibt es irgendwie rechtliche Aspekte, die man auch bei Evangelisation am Arbeitsplatz?
Also ich sag mal, wo kein Kläger, da kein Richter. Man muss halt einfach gucken. Wenn jetzt einer sich da querstellt und sagt, also das wollen wir hier nicht, dann muss man das natürlich respektieren. Also das ist jetzt nicht Arbeitswelt, auch wieder so eine Community, aber die Christian Surfers in München, da ist jetzt eine Surferin gestorben vor kurzem und dann haben zwei Prediger angeboten, die Andacht zu machen und dann haben diese Community oder die Eltern, ich weiß es nicht genau, gesagt, ja, aber wir wollen nichts über Gott hier hören. Und da kannst du dann ja nicht dann trotzdem über Gott reden. Und genauso denke ich, ist es auch in der Arbeit. Also wenn das irgendwie untersagt ist oder so, dann muss ich mich da dran halten, weil das wäre Unrecht, weil das ist halt da die Vorgabe. Da muss ich halt das Unternehmen wechseln. Ich glaube aber, wenn ich als Christ wenn es mal so weit ist, dann muss ich mich mit der Situation auseinandersetzen. Aber ich kann vielleicht gucken, dass es nicht so weit kommt, indem ich einfach vielleicht nicht so mit der Haus ins Tür und einfach eher vorlebe. Aber ich finde es schon wichtig, dass man, das ist der größte Zeitpensum in meinem Leben. Und da muss ich, diese Zeit muss ich ja irgendwie nutzen, um Menschen mit Jesus zu erreichen. Und wenn es halt irgendwie gar nicht geht, dann kann man ja auch mal an Unternehmenswechsel denken. Also warum nicht?
Ja. Wie kann eigentlich Gemeinde uns dabei unterstützen, am Arbeitsplatz Alltagsmission zu leben? Also ich erlebe das oft so, du hast deinen Arbeitskontext und du hast deinen Gemeindekontext. Gemeinde machst du halt am Wochenende, Sonntag und so weiter, ne? Und sonst arbeitest du die 5 Tage in der Woche und oft bist du damit irgendwie alleine als einzelner Christ. Wie können wir als Gemeinde auch von Gemeinde aus irgendwie Christen, die Geschwister ermutigen, gerade im Arbeitskontext auch den Glauben zu leben?
Okay, wow, das ist jetzt big, weil ich nenne es jetzt mal die klassische Gemeinde oder die traditionelle Gemeinde, ja, oder die Sonntagsgemeinde. Du sagst, ja, aber sie gehen am Sonntag in die Gemeinde, das ist so Sonntagsgemeinde, oder die Programmgemeinde, die hat halt ihre Programme und man trifft sich hauptsächlich am Sonntag, da spielt sich das christliche Leben ab. Ich weiß nicht, inwieweit so eine Gemeinde mir jetzt helfen kann in meinem Alltag in der Arbeit. Ich meine, sicherlich durch die Verkündigung, die Lehre, dass mir eben dort gesagt wird, hey, du sollst in der Arbeit so für Jesus leben, über die Lehre sicherlich, dann werde ich da geprägt, dass ich nach diesen christlichen Werten lebe und dadurch verändert sich mein Verhalten und dann hat das wieder Auswirkungen auf meinen Arbeitsalltag. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so wie wir jetzt Gemeinde leben, nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag und über diese Zellgruppen ein sehr intensives Beziehungsleben entwickeln in diesen Gruppen, wo ich dann auch meine Arbeitskollegen hin einladen kann. Also nachdem ich sie dann erstmal zu mir nach Hause eingeladen habe, kann ich sie dann auch dorthin einladen. Also ich hab einen Ort geschaffen, wo coole Leute sind und wo ich Leute mit hinnehmen kann, die ich aus meinem Arbeitsfeld habe. Und das ist nicht der Sonntag. Weil aus meiner Sicht ist es so, dass, ich lebe jetzt am Land, da ist es noch krasser, aber in der Stadt ist es wahrscheinlich auch nicht ganz viel anders. Wenn ich jetzt jemanden aus der Welt, der nicht glaubt, der Jesus nicht kennt, der Gemeindeleben nicht kennt, am Sonntag in die Gemeinde mitnehme, je nachdem, was du für eine Gemeinde hast.
Fremde Welt.
Das war bei mir auch nicht anders. Ich war halt damals Party und Models und Drogen und gib ihm. Und dann bin ich in die Gemeinde gekommen. Ich habe mich so umgeschaut. So, was sind das alles für Deppen?
Kulturschock.
Kulturschock. Und ich war auch so voll hochmütig und habe gedacht, hä, was ist denn das hier? Was sind das für Leute? Und die sind ja voll uncool und doof. Das ging gar nicht. Ja? Und da ist halt das gut, wenn man so einen Ort hat, wo man nicht Kirche so sonntagsmäßig und so steif, sondern einfach, man ist cool, man ist zusammen, man ist zusammen, man hat eine coole Gemeinschaft und das Wort Gottes und Jesus und der Heilige Geist ist schon im Mittelpunkt, aber die Gemeinschaft ist eigentlich das Ziel. Und über die Gemeinschaft und das Essen und so, da entsteht Beziehung und dann kommen die Leute erst im nächsten Schritt in Verbindung mit der Gemeinde als solches. Also so, insofern, wenn so eine Struktur da ist, das ist ein Strukturthema, dann glaube ich, dass die Gemeinde da sehr stark helfen kann. Wenn das nicht da ist, wie es leider in den meisten evangelikalen Gemeinden der Fall ist, da hast du zwar Hauskreise, aber das sind oft so heilige Clubs oder irgendwie, wo halt Bibel gelesen wird. Und wenn du dann einen Ungläubigen mit hinnimmst, dann wissen die Christen gar nicht, was sie machen sollen. Die sind völlig überfordert und der Nicht-Christ, der fühlt sich wie das siebte Rad am Wagen. Also das ist schwierig, wenn das nicht darauf ausgerichtet ist. Und das ist ein Prozess, auch ein Change-Prozess, der in der Gemeinde aus meiner Sicht stattfinden muss. Und da arbeiten wir auch dran mit DNA und so. DNA Deutschland, dieses Netzwerk Multiplikation mit der Konferenz. Ich weiß nicht, da hast du ja schon ein bisschen was mitbekommen über David und so.
Da reden wir nachher noch drüber.
Ja, genau. Also da, ich glaube, du brauchst, also mit der klassischen Gemeinde wird es da
dünn. Schwierig. Klar, über die Lehre, dass man ermutigt wird, den Glauben zu leben am Arbeitsplatz, aber so dieses richtige Unterstützen und im Miteinander. Also oft sind dort Geschwister einfach alleine, weil, ich sag mal, Arbeit und Gemeinde so getrennt ist, ne? Weil es irgendwie zwei Settings sind und das eine mit dem anderen wenig zu tun hat. Ja, okay. Ja, danke dir erstmal. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, habe ich noch eine Bitte an euch, die ihr zuhört. Teilt gerne eure eigene Erfahrung mit uns. Wie läuft es bei euch am Arbeitsplatz? Bist du Arbeitgeber? Bist du Arbeitnehmer? Welche Erfahrung hast du da auch in dem Alltagsmission zu leben? Was sind deine größten Herausforderungen? Was hat dir geholfen, Alltagsmission zu leben, Beziehung zu vertiefen? Schreibt gerne an machbar@heukelbach.org. Ich freue mich auf eure Erfahrungen. Holger, wir wollen ein bisschen über Unternehmertum nochmal reden, mit Blick auch auf deine persönliche Geschichte. Wie bist du eigentlich zum Unternehmertum gekommen? Du hast eben gesagt, dass du schon selbstständig warst, als du zum Glauben gekommen bist. Aber war das schon immer dein Traum? Ich werde auf jeden Fall nie irgendwie in irgendeiner Firma arbeiten, sondern ich will mich selbstständig machen.
Also ich kann nichts anders, sage ich mal. Ich bin auch jetzt nicht so ein, ich studierte, also ich bin Hauptschüler und Legastheniker und habe eine Ausbildung gemacht und während der Ausbildung habe ich dann irgendwie gemerkt, so meine Chefs, die haben ja gar keine Ahnung, das kann ich alles viel besser und so. Und dann
ganz, ganz demütiger Holger.
Ja, Demut ist meine Superkraft.
Zweiter Vorname. Achso.
Und das ist auch immer noch so. Also das ist halt schwierig. Aber auf jeden Fall habe ich das gesehen und habe dann gedacht so, nee, also komm, das kriegst du besser hin. Und dann habe ich mich schon während der Ausbildung eigentlich selbstständig gemacht. Und das war ganz lustig, also oder ein bisschen freaky. Ich habe damals ziemlich viel Drogen genommen. Ich stand mit völlig zugekifft auf der Tanzfläche, habe 6 Stunden lang getanzt und habe dann plötzlich lauter bunte Bildchen gesehen und dachte, boah, diese Bilder und das ist alles mit der Musik so synchron und das müssen alle sehen auf der Tanzfläche, die würden ausflippen und das war dann meine erste Geschäftsidee und dann bin ich zur Bank gegangen und habe gesagt, ich brauche die und die Computer, ich muss so Bilder erzeugen für die Discos und er hat gesagt, aha, ja und da brauchen wir aber die Sicherheit von ihrer Mutter und so und dann, da war ich 17 oder so. Und dann bin ich zu Mama gegangen und gesagt, du Mama, kannst du mir da so einen Zettel unterschreiben? 10.000 Mark waren das damals halt. Und dann habe ich die 10.000 Mark da von der Bank geholt, habe mir so ein paar Computer gekauft und habe dann diese Bildchen gemacht und bin in die Disco gegangen. Das hat dann so 3 Monate gedauert und dann Nightflight hieß das damals, das war am Flughafen. Und da habe ich gesagt, hier, ich würde gern so Computer Projektionen machen um die Tanzfläche herum und wird die Leute abfilmen und die in meine Welten reinprojizieren. Und dann haben die mir 1.000 Mark am Abend gezahlt und habe dann dort das auf das Setting auf. Der DJ hatte so ein kleines Pult, ich hatte die ganze Bühne und das war Hammer. Also nicht so, so geht Unternehmer.
Business, ja.
Muss noch ein bisschen mehr kiffen. Naja, also.
Also, wir wollen euch jetzt, wenn ihr Unternehmer werden wolltet, nicht sagen, ihr müsst erstmal richtig zugekifft sein.
Ja, also das ist natürlich in einem drin, gell? Also du willst halt irgendwie
Ja.
was machen und dann probierst es halt mal aus und dann ist es halt immer so weitergegangen. Dann habe ich beim Arri gearbeitet, habe da meine Videos gezeigt, die sagen, hey Hammer, komm, mach dazu. Dann habe ich in der Spezialeffektabteilung für
Du
Kinofilme
hast
gearbeitet.
bei Ari gearbeitet?
Arri München, ja, diese
Ja,
Firma. Ja.
cool. Ja.
Und da haben wir dann so eben so Musikvideos und sowas produziert. Und dann habe ich mich, aber da habe ich es auch nicht lange ausgehalten als Mitarbeiter, habe dann mich wieder selbstständig gemacht. Bin da auch überall angeeckt und so. Und dann habe ich einen rausgeholt von dort. Dann haben wir noch eine andere Firma gegründet, haben dann eben Musikvideos gemacht und Plattencover. Und dann war ich in der Musikwelt drin. Da habe ich dann lang gearbeitet. Und dann kam irgendwann dieses Softwarezeug und oder nee, erstmal online, also Webseiten, genau. Dann habe ich eben gelernt, wie das alles geht mit den Pixeln und so. Und dann haben wir Webseiten für Werbeagenturen gemacht. Und dann haben wir irgendwann, so hat das dann mit der Software angefangen, dann haben wir, mussten wir Akquise machen. Ich habe keinen Bock gehabt, die ganzen Leute anzurufen. Dann haben wir eine Software entwickelt, wo wir E-Mails schicken an alle, weil das ist ja viel effizienter, wenn ich an 1.000 Leute eine E-Mail schicke, als 1.000 Leute anzurufen. Und dann haben wir die Software so gebaut, dass du halt siehst, wer klickt das an und dann kann ich nur noch 100 anrufen und nicht mehr 1.000. Und das hat dann eine Werbeagentur mitbekommen und die haben gesagt, hey, das wäre doch super für die Verlagsbranche und Abo-Gewinnung und bla bla bla. Und so bin ich dann in die Verlagsbranche gekommen und dann haben wir da dann Software, diese Vertriebssoftware gemacht und dann haben wir die erste iPad-Software in Deutschland gehabt, mit der du Magazine auf dem iPad angucken konntest. Und das war dann da sind wir brutal gewachsen, da waren wir dann nicht 30 Leute und sind da ziemlich fett geworden. Und jetzt mache ich halt, bin ich in der Verlagsbranche hängen geblieben und entwickle da immer wieder neue Sachen. Und jetzt machen wir so eine, also jetzt haben wir auch einige christliche Unternehmen, also IDEA und Faktum und so weiter, wo wir die Magazine rausbringen und das ganze Abo-Management, Abo-Verwaltung für Magazinverlage machen. Und in dieser Reise, da habe ich mich dann irgendwo bekehrt und habe dann Gott die Firma gegeben und dann hat er das halt alles so in eine andere Richtung geführt. Ja.
Holger, was für ein Typ Mensch muss man sein, um Unternehmer sein, so dass das Unternehmer sein so das Richtige für einen ist? Und für wen ist es vielleicht auch eher nicht das Richtige?
Also dieser Spruch, selbstständig heißt, du machst alles selbst und das ständig, das stimmt. Am Anfang vor allem. Und du musst halt auch da Bock drauf haben. Also Ideen sprudeln, das ist wichtig, dass du Sachen ausprobierst gerne, dass du auch, wenn was fehlt, dass du, also wenn was nicht klappt, dass du, ich sage dann immer Learning by aufs Maul falling. Das ist meine Methode, wie ich Unternehmer geworden bin. Und du probierst halt aus und das wird halt. Oder dann wird es nicht und dann probierst du halt wieder weiter. Und ja, dieses, also du brauchst eine, also glaube ich, eine intrinsische Motivation, in der Früh aufzustehen oder auch mittags. Also ich habe eigentlich am Anfang, bin ich nicht in der Früh aufgestanden, sondern eigentlich eher mittags und habe nachts dann gefeiert und bin dann um Mittag aufgestanden, habe gearbeitet und dann habe ich wieder gefeiert, also jeden Tag. Und dann irgendwann so habe ich mich bekehrt und dann ist das alles wieder, dann bin ich auch wieder aus dem Nachtleben in das Tagleben zurückgekommen und so. Aber du brauchst einfach eine intrinsische Motivation, also sonst kannst du das nicht machen. Ich denke, das sind so Dinge. Und heute ist es ja alles viel einfacher, sich selbstständig zu machen mit diesem ganzen KI-Zeug und da kannst du ja plötzlich alles. Und es gibt so viele Möglichkeiten online und YouTuber und was weiß ich nicht alles, was man alles machen kann. Also heute ist es ja alles viel einfacher. Ich war damals noch, glaube ich, ein ziemlicher Exot. So auf diese Lebensstil, das ist eher so, wie die Leute heute leben. So, ja, ich mache halt irgendwas und verdiene ein bisschen Geld. So, ich bin auch ein Bootstrapper, heißt es. Also Bootstrap, das sind diese Griffe am Stiefel und du ziehst dich mit dem selber an deinem Stiefel über den Zaun, daher kommt das Bootstrap. Also du finanzierst dich selber und die anderen sind die Finanzierten. Und ich war immer selber finanziert, habe halt kleine Semmeln gebacken, die verkauft und dann größere Semmeln. Also du brauchst auch viel Geduld, Durchhaltevermögen. Ja, aber sonst würde ich jeden ermutigen, das einfach mal zu probieren. Also heute ist es so einfach, mal was zu starten und auszuprobieren und dann wirst du schon merken, ob dir das liegt. Und wenn jetzt dein Motiv ist zu sagen, ja, Ich will auch so wie der Holger einfach nur meine Füße hochlegen. Oder mache ich ja gar nicht, aber ich will auch nur 2 Stunden die Woche arbeiten und will die anderen für mich arbeiten lassen, so wie manche anfangen, die machen eine Pommesbude auf und stellen dann Mitarbeiter ein und sagen, mach mal. Also das ist es nicht. Du musst schon selber Bock haben, die Dinge zu machen. Ich arbeite jetzt trotzdem. Also ich bin ja fulltime beschäftigt und bin auch unterwegs und alles Mögliche. Also so, das wären jetzt so meine Tipps. Probier es einfach mal aus.
Ja, schön. Also, was würdest du sonst noch sagen? Gibt es da besondere Chancen oder auch Fallstricke, wo man vielleicht auch als Christ besonders drauf achten sollte, wenn man sich selbstständig machen will, Unternehmer werden will?
Also, das selbstständig zu sein hat jetzt, glaube ich, nicht so viel Einfluss, ob ich jetzt Christ bin oder nicht.
Nee, ich meine nur, weil meine Hörerschaft hier, das sind Christen überwiegend, ne? Was würdest du gerade für sie jetzt, auch was die Themen, die wir davor besprochen haben, wo siehst du da besondere Gefahren, sage ich mal? Oder also, Fall?
Also ich glaube, okay, jetzt habe ich verstanden. Also der Fallstrick als Christ, dich selbstständig zu machen, ist auf jeden Fall, dass du dann viel mehr in der Gefahr stehst, verführt zu werden, dein ganzes Leben in dein Unternehmen zu investieren. Und ich glaube, dass die meisten christlichen Unternehmer damit auch die größten Kämpfe haben. Also das ist sicherlich eine große Herausforderung, eine große Gefahr. Und wenn du ein missionarisches Anliegen hast oder was im Reich Gottes machen willst, dann würde ich mich eher irgendwo 3 Tage oder 4 anstellen lassen und dann versuchen, möglichst das als Finanzquelle zu nutzen, um eigentlich die direkte Reichsgottesarbeit zu machen. Also man braucht schon eine Berufung, glaube ich, wenn man selbstständig sein will. Und, ja. Und dann auch geistlich so, dass da sich nicht verführen zu lassen, sich da, weil letztlich bist du ja immer sehr nah an dem Thema Geld dran und so, und das ist schon sehr, sehr, und auch Stolz, das ist schon sehr herausfordernd und glaube ich, da muss man schon auch eine geistliche Stehkraft haben. Ich war ja schon Unternehmer, also von dem her, ich hatte die geistliche Kraft nicht, aber Gott hat mir es dann halt beigebracht, eben bei dieses Learning durch aufs Maul falling. Da habe ich das dann halt teuer bezahlt und diese Fehler alle gemacht.
Du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber was würdest du sagen, wie geht man gerade auch als Unternehmer irgendwie mit Rückschlägen um? Wie geht man damit um, wenn man scheitert? Wie bist du damit umgegangen? Ich nehme an, du bist auch schon gescheitert.
Ja, also absolut. Immer wieder. Also ich würde sogar sagen, selbstständig sein oder Unternehmer sein ist eine Aneinanderreihung von Scheitern, würde ich sagen.
Ich dachte, das wäre eine Aneinanderreihung von Erfolgen.
Nee, das glaube ich nicht. Also, das ist die absolute Ausnahme. Ich meine, du siehst es ja auch bei den Venture Capital, also bei den Unternehmensfinanzierern. Einer von 10 wird was. Ja. Und das ist die Realität. Die Realität ist in den 9 und nicht in den einen. Und in Amerika ist es auch so, dass die das ganz sportlich sehen, dieses Scheitern. Das ist in Deutschland leider nicht so. Also damit hatte ich immer zu kämpfen. Dass wenn du scheiterst, sagen sie, also der Amerikaner sagt dann, hey, super, dass du gescheitert bist, weil jetzt hast du wieder was gelernt und nächstes Mal wirst du davon profitieren. Und hier sagt man halt, du bist gescheitert, ja, dann solltest du vielleicht was anderes machen. Also nee, Käse. Also das wäre so was, wo ich sage, das ist was, worauf man sich vorbereiten muss. Und natürlich gibt es auch Erfolge. Also dass wir jetzt der Erste waren, der eine App Magazine darstellen konnte, das war einfach eine Führung Gottes und ein Riesengeschenk, so einen Ritt zu erleben, mal innerhalb von 2 Jahren von, weiß ich nicht, 5 auf 30 Leute zu wachsen. Das war der totale Wahnsinn. Und da habe ich auch viele Fehler gemacht. Und so würde ich sagen, keine Angst vorm Scheitern. Das ist auch das Learning und das auch sportlich zu sehen. Also das sehe ich auch im christlichen, also jetzt im persönlichen Leben mit Jesus ist es ja eigentlich irgendwie genauso. Also wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und in diesen Erziehungen, also Spurgeon hat mal gesagt, die schönsten Einrichtungsgegenstände in meiner Seele wurden vom Leid gezimmert. Und ich glaube, also wenn du das Verständnis nicht hast, dann brauchst du auch nicht Unternehmer werden, weil das ist jetzt nicht so, super und jetzt immer Party und so. Ja, das ist nicht.
Okay. Ja, danke dir für die Einblicke. Auch euch vielen Dank an der Stelle, die ihr immer noch dabei seid. Ja, das zeigt mir irgendwie, dass das Thema euch auch bewegt und interessiert. Teilt gerne den Podcast. Vielleicht kennt ihr jemanden aus eurem Umfeld, den das auch interessiert, in seiner Arbeitswelt, am Arbeitsplatz oder der sich selbstständig machen möchte. Aber Holger, wir wollen weitermachen. Wir wollen über unser letztes Thema reden, über Zellgruppen. Ganz anderes Thema. Wir hatten vor einer Weile den David Kröker hier. Da habe ich mit ihm im Podcast gesprochen.
Ja.
Und wir haben über Gemeindegründungsarbeit, über Zellgruppenarbeit geredet. Die Podcast-Folge heißt, glaube ich, was du unbedingt über Zellgruppen wissen musst. Das ist die Folge 40. Wir verlinken die euch auch nochmal.
Ja, super, unbedingt anhören.
Ja, schaut euch, hört euch die an, schaut euch die an, wenn ihr, das lohnt sich auch, um das ganze Thema ein bisschen besser zu verstehen. Aber vielleicht kannst du uns ganz kurz sagen nochmal, was ist Zellgruppenarbeit? Was sind Zellgruppen? Damit wir das
vielleicht
irgendwie
auch,
besser einordnen.
Der Übergang ist gar nicht so hart, es ist gar nicht so viel anders, weil es ist sehr unternehmerisch. Also es ist sehr, ist wirklich so. Ich fühle mich auch als Unternehmer, das ist vielleicht die beste Überleitung, ich fühle mich als Unternehmer in dieser Aufgabe das erste Mal zu 100% richtig im Reich Gottes, weil es geht sehr viel um Teams, also diese Zellgruppen, das ist meine Erkenntnis von letzter Woche neu, Zellgruppen sind eigentlich wie Teams, also ein Hauskreis ist ein Team und es gibt eine klare Vision, die Vision Gottes ist, also ich hab mir die Frage gestellt, was ist die höchste Vision, was ist das eigentliche Ziel Gottes in unserem Leben. Was möchte er eigentlich von uns? Wofür sind wir eigentlich als Christen noch hier auf der Erde? Oft sind die Christen so ein bisschen wie so an der Bushaltestelle und fragen sich so, ja, wann kommt der Herr wieder und so und warten dann so und fühlen sich so ein bisschen, ja, was machen wir jetzt eigentlich noch? Aber Gott hat uns ja hier gelassen zu einem bestimmten Zweck. Was ist dieser Zweck? Und das höchste Ziel, das ich bis jetzt gefunden habe, der Sinn, warum wir noch da sind, ist, die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde zu verbreiten. Habakuk, ich glaube 3, Vers 10 steht, die Herrlichkeit Gottes wird über die ganze Erde, wird die ganze Erde erfüllen. Und im Epheserbrief steht, dass wir zur Verherrlichung Gottes da sind. Also zum Preis seiner Herrlichkeit steht da dreimal. Also das ist das, glaube ich, wofür wir hier sind. Das ist auch von Anfang an Gottes Vision gewesen, als er den Menschen auf die Erde geschaffen hat, hat sein Bild in den Menschen hineingelegt. Und die sollten sich auf der ganzen Erde verbreiten. Also auch das war da schon drin in seiner ursprünglichen Architektur, sein Bild, seine Herrlichkeit, über die ganze Erde verbreitet. Und wenn du in die Offenbarung schaust, siehst du das Gleiche am Schluss in Kapitel 7 stehen, dass die ganzen Nationen zu seinem Thron kommen werden und dass sie ihn anbeten werden. Aus allen Nationen werden sie die Herrlichkeit Gottes erheben. Ja, das ist die große Vision Gottes. Das ist der große Spannungsbogen. Und natürlich ist das gebrochen beim Sündenfall. Da sind die Menschen, haben sich von Gott entfremdet und diese Herrlichkeit hat sich nicht ausgebreitet, sondern die Sünde hat sich über die Erde ausgebreitet. Und das möchte Gott wiederherstellen und das hat er, deswegen ist sein Sohn auf die Erde gekommen, damit wir seine Herrlichkeit, die in uns wiederhergestellt wird durch die Bekehrung, durch die neue Geburt, lebt Christus in uns und wir werden eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung und jetzt verbreiten wir sein Bild auf dieser Erde. Und das geht durch Multiplikation, wie es von Anfang an der Plan war. Und das sind Zellgruppen. Zellgruppen sind Teams, die diese Vision verfolgen, die Gott uns gegeben hat, die auch im Missionsbefehl verankert sind. Die letzten Worte Jesus, er hat gesagt, geht hin in alle Nationen und multipliziert meine Herrlichkeit, macht Jünger und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Sie sollen so leben, wie ich euch das vorgelebt habe. Und wie habe ich euch das vorgelebt? Ja, ihr wart 12 Jünger und ich habe euch belehrt. Und dann seid ihr rausgegangen und ihr habt das wieder weitergetragen. Und dann sehen wir diese Struktur in 2. Timotheus 2, Vers 2, Jünger, die wieder rum Jünger machen. Und das sind Zellgruppen. Das heißt, wir haben da 4 Schritte. Das habe ich von David Kröker. Das erste ist, wir beten für unsere ganzen Nachbarn. Und laden sie quasi ein im Gebet, wir lassen unser Herz von Jesus brechen, dann kommt der zweite Schritt, dass wir sie in unser Herz, in unser Haus einladen und mit ihnen Beziehung bauen und sie uns kennenlernen lassen, dass Beziehung zu Gott entsteht. Und dann der dritte Schritt, wir laden sie in die Zellgruppe ein und dort leben wir zusammen und erleben Gott in seinem Wort durch den Heiligen Geist. Da machen wir dann das Entdecker-Bibelstudium. Da, wenn du Lust hast, können wir da auch drüber sprechen. Das ist eine sehr einfache Methode, die jeder Alltagsmission, jeder Christ kann so mit Ungläubigen in der Bibel lesen. Und dann kommt der vierte Schritt, dass wir sie in die Gemeinde integrieren. Und das würde ich sagen, ist Zellgruppen.
Sehr cool. Danke für die kurze Erklärung. Aber wie bist du selber dazu gekommen, jetzt neben dem Unternehmertum auch hier in diesem Bereich zu investieren?
Ja.
Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen mit hinein.
Wie ich dazu gekommen bin. Also es war so, dass wir sind vor 5, 6 Jahren hier aufs Land gezogen und wussten dann nicht genau, was wir machen sollen. Ich hatte so eine Idee, dass ich vielleicht eine Bibelsoftware mache, so Software Company, wieder so ein bisschen, dass es da weitergeht. Die Verbindung von der Company und Reich Gottes. Ich dachte, das wird so der nächste Step. Gott hat das dann aber anders geführt, hat uns das oder mir erstmal das Thema Gemeindegründung aufs Herz gelegt. Dann habe ich 5 Jahre für Gemeindegründung gebetet. Und vor einem Jahr, also jetzt ein bisschen länger, ein Januar 24, da waren wir auf der Multiplikationskonferenz. Und vielleicht noch ein bisschen vorher, das war dann im Ende dann 23, da habe ich David Kröker bei der Neukonferenz kennengelernt und der hat damals von Zellgruppen erzählt und dann habe ich den angerufen, habe gesagt, hey, ich will da mehr wissen, hat er mir 3 Bücher gegeben und dann hat er, eins war, und das ist das Wichtigste, von Roberto Bottrell, Multiplikation, gibt es bei Amazon, und das habe ich dann gelesen und dann sind wir auf die, und das hat mein Leben verändert, würde ich mal sagen, dieses Buch. Und dann sind wir auf die Konferenz gegangen, also die heißt Multiplikation. Die findet jetzt jährlich statt. 24. Januar war sie das erste Mal. Und dort war auch David und eben auch dieses ganze Netzwerk DNA. Und dort war dann so für mich dieses Aha-Erlebnis, so wow. Und da auch wieder vielleicht diese Brücke zum Unternehmer. Das ist so Unternehmen, das ist für Unternehmer total cool, weil du einfach sagst, hier kann ich jetzt richtig was aufbauen. Ja? Und das ist eine richtige Bewegung. Jetzt, wir sind da im DNA-Netzwerk 80 Gemeinden in Deutschland, 40 sind schon in diesem Prozess, dass sie eine Zellgemeinde werden. Und ich habe mich davon auch sehr stark anstecken lassen. Bin dann zu meinen Ältesten, ich war damals im Leitungskreis und habe gesagt, hey Leute, das ist der Hammer, hier geht voll was ab und wir können, das ist eine ganz coole Art zu evangelisieren und auch das könnte die Gemeinde revolutionieren. Und wir waren auch gerade schon im Gebet in der Gemeinde zum Thema Gemeindegründung und das wurde rigoros abgelehnt. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich so, wollt ihr euch das nicht mal anhören, wie wir da neu evangelisieren können über Zellgruppen? Und ich hatte ein Jahr davor mit der ganzen Gemeinde den Kurs gemacht von Jim Peterson, der Insider. Da waren 50 Leute dabei von der Gemeinde. Also die Gemeinde ist nicht verschlossen für das Thema Evangelisation, aber irgendwie, als ich mit dem Thema Zellgruppen und wir verändern unseren Lebensstil, also nicht nur so, wir machen einmal im Jahr eine Evangelisation oder zweimal oder von mir aus auch dreimal, das geht alles noch. Aber wenn du sagst, ich will dein Herz, Gott, Jesus will dein Herz verändern und du diese Vision erkennst, ja, wir sind ja eigentlich dafür da, dass wir die Verlorenen erreichen. Dafür sind wir noch da. Also das ist der Grund, warum wir hier auf dieser Bushaltestelle sind. Nicht, dass wir auf den Bus warten, sondern dass wir mit den Leuten im Bushäuschen reden. Und dafür sind wir da. Und dass ich sage, Jesus will dein Haus, dass du dein Haus öffnest und dann wurde es ganz heiß. Das ist der Götze unserer Zeit, unser Haus. My home is my castle, das ist mein Rückzugsort. Da will ich meine Ruhe haben. Aber das ist der Ort, wo Jesus rein will, wo er die Leute reinbringen will, weil sie da dich kennenlernen und dadurch ihn wirklich kennenlernen. Und dadurch, das entsteht, was unsere größte Wirkungskraft ist, nämlich wir. Und nee, das wollen wir nicht. Und da müssten wir die Hauskreise umbauen und dann würde ja alles umstrukturiert. Nein, 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 nein. Das wollen wir nicht. Und das war für mich der Schock meines Lebens. Das war wirklich, da habe ich die Welt die Gemeinde nicht mehr verstanden. Ich wurde meiner eigenen Gemeinde entfremdet und ich habe gemerkt, die Gemeinde ist wie so eine, also ich war auch selber in dieser christlichen Bubble, habe ich gelebt, habe eigentlich mich zu sehr auf die Firma konzentriert, da hatte ich ja Folge und so erzählt. Und da habe eigentlich meine evangelistische Gabe, die wurde ein bisschen beerdigt. Ich habe gepredigt und ich war auch im Leitungskreis aktiv, ja nicht Ältester, aber ich durfte da mitarbeiten. Und ich habe Jugend-Teenie-Stunde aufgebaut und also ich war schon aktiv. Es ist nicht so, weil ich kann ja nicht aktiv sein, das ist auch so ein Unternehmer. Und, aber das hat mir eine Tür geöffnet, wo ich gesehen habe, da kann ja was noch viel, das ist ja krass, gell? Und dann diese Ablehnung und dann habe ich gemerkt, ich kann so nicht mehr weiterleben. Das war wirklich also krass, wie so eine, und ich musste erstmal selber Buße tun über meine Lauheit, dass ich meine evangelistische Gabe begraben hatte. Ich hatte am Schluss war es wirklich so krass, dass ich Angst hatte, mit Ungläubigen zu sprechen, weil ich nicht mehr wusste, worüber ich mit denen reden soll, weil ich 24/7 meine Company mit Christen zusammen war, in meiner Familie und in der Gemeinde. Und die ganzen Gemeindeveranstaltungen und die ganzen Dienste, die absorbieren dich so dermaßen, dass du eigentlich null Kontakte mehr zu Ungläubigen hast. Und dann weißt du irgendwann gar nicht mehr, über was reden die eigentlich, weil du nur noch christliches Zeug redest. Du bist in so einer christlichen Bubble. Und ja. da habe ich dann Buße getan und da hat so wie so eine Erweckung oder so auf bei mir angefangen, dass ich gemerkt habe, jetzt mache ich was Neues mit dir. Und dann habe ich eine Berufung bekommen von Gott in seinem Wort. Ich habe dafür gebetet. Ich so, Herr, was willst du, dass ich tue? Und dann hat er mir eine Berufung gegeben. Die wurde dann bestätigt, nicht von der Gemeinde. Und dann habe ich angefangen, 2024, ich hatte schon so einen kleinen evangelistischen Hauskreis. Der war schon da, da waren irgendwie so 3-4 Hanseln. Und ich habe das dann umgebaut in eine Zellgruppe. Ganz radikal, von einem Tag auf den anderen. Und nach einem Jahr hatte ich 6 Zellgruppen, 6 evangelistische Hauskreise.
Jetzt muss ich mal nachfragen, wenn du sagst, den Hauskreis, das kenne ich auch, das Format, haben wir auch viele Jahre immer wieder gemacht. Man lädt Leute ein, die Christus noch nicht kennen, über Beziehungen und so weiter. Man liest zusammen die Bibel mit Fragen und man kommt ins Gespräch und dann geht man wieder auseinander. Wenn du sagst, du hast das radikal umgebaut, wie muss ich mir das vorstellen?
Okay, also beim evangelistischen Hauskreis ist ja sehr lehrerhaft. Also wir sind ja in Deutschland sehr geprägt von den Hirten und Lehrern. Das sind ja die zwei Führungsgaben in unserer Gemeindelandschaft, in der evangelikalen Welt in Deutschland. Von der ist alles geprägt, auch die evangelistischen Hauskreise, lustigerweise. Und das heißt, dort wird gelehrt. Und das bedeutet, da ist einer und der erzählt aus der Bibel. Der nächste Schritt ist dann schon, das habe ich dann bei Jim Peterson gelernt, dass man Fragen stellt, also eher mit induktiven Fragen, offenere Fragen stellt, aber trotzdem sehr stark am Text entlang. Und was ich dann entdeckt habe, das ist das Entdecker-Bibelstudium. Und das ist ein Schlüssel, das ist jetzt nicht unbedingt was Zellgruppen ist, das ist eher ein Element, also das ist sowieso, es gibt nicht das Zellgruppenkonzept oder so, sondern das ist letztlich, ich habe da jetzt über 40 Bücher gelesen und ich war jetzt auch in Brasilien in der Muttergemeinde letzte Woche, also wir sind gerade zurückgekommen, haben uns das dort angeschaut. Das ist wie so ein Baukasten und du versuchst halt Sachen an, du kontextualisierst die Sachen und schaust, was passiert bei dir in der Region. Wir sind jetzt halt hier am Land, katholische Umgebung, da musst du vielleicht auch anders arbeiten als irgendwo in der Stadt, da, wenn ich, dass ich nicht auf der Mülltonne predigen kann, am Marienplatz, was ich dort gemacht habe und Büchertische, kann ich jetzt hier nicht machen. Hier muss ich über Beziehungen arbeiten. 70% der Menschen bekehren sich 80, je nachdem, also 70-80% bekehren sich über Beziehungen. Und deswegen sage ich, müssen wir auch 80% unserer Zeit in Beziehungsevangelisation stecken. Wie mache ich das? Was ist der Unterschied vom evangelistischen Hauskreis zu diesem Entdecker-Bibelstudium? Das ist so. Das Entdecker-Bibelstudium ist ganz simpel. Darum kann es auch jeder machen. Das sind 4 Schritte. Die du, wenn jetzt, wie du die Bibel liest. Es gibt schon ein Rahmenprogramm, also erst isst du, dann betest du kurz, dann machst du das Entdecker-Bibelstudium und dann wird nochmal gebetet. Und dieser Bibelleseteil, der unterscheidet sich so. Du liest einen kurzen Abschnitt. Also ich nehme auch diese 73 Jesus-Stellen aus der Elberfelder hinten, die nimmt auch der David. Da kann die jeder nachlesen, es sind die in der Elberfelder Bibel hinten drin und dann lesen wir jede Woche einen Abschnitt, 5 bis 10 Verse. So, dann lesen wir den Text, dann kommt die erste Frage. Wie würdest du diesen Abschnitt mit deinen eigenen Worten zusammenfassen in einer Überschrift?
Das ist immer die gleiche Frage, jedes
immer
Mal.
Immer die gleiche Frage und das wird aufgeschrieben, das wird schriftlich gemacht. Das heißt, jeder hat ein Heftchen und schreibt da die Antwort rein. Und dann kommt die Frage, ja, wieso soll ich das denn jetzt in der Schule, wieso muss ich das aufschreiben? Und dann sage ich, nee, weißt du warum? Weil wenn jetzt hier 5 Leute sitzen und 3 vor dir ihre Überschrift sagen, dann hast du deine vergessen. Wir wollen aber wissen, was ist deine Überschrift? Was ist dein Beitrag? Was hat der Heilige Geist dir jetzt im Wort Gottes gezeigt durch diesen Abschnitt, was die Überschrift ist? Und das wollen wir hören. Schreib das bitte auf. Und dann, ah ja, klar, schreibe ich es auf, weil ich will ja auch was beitragen. Und dann ist es ganz normal, dass sie das aufschreiben. Dann schreiben sie es auf. Dann lesen sie, um die Überschrift zu schreiben, lesen sie den Text selber in der Stille nochmal durch. Da wird es dann ruhig. Dann stellen wir die zweite Frage, was entdeckst du über Gott? Dann lesen sie den Text das dritte Mal, schreiben es auf und wir tauschen uns darüber aus. Dann stellen wir die Frage, was entdeckst du über den Menschen? Dann lesen sie es das vierte Mal und schreiben es auf und teilen es. Und dann kommt die vierte, und das ist das Ziel von dem Ganzen, was bei den meisten Hauskreisen auch fehlt, ist, was möchte denn jetzt Gott durch diesen Abschnitt in deinem Denken und Handeln ändern? Und schreiben sie das auf und da wird es ultra persönlich. Und dann hast du, was hat der Heilige Geist dir jetzt gezeigt, was du in deinem Leben ändern sollst? Und ich sag's dir, als ich das erste Mal ausprobiert habe, das war wie Schuppen von den Augen. Ich habe gemerkt, die Leute fangen selber an, die Bibel zu verstehen und nicht ich kau ihnen alles vor, sondern sie bekommen selber eine Offenbarung von Gott durch den Heiligen Geist in seinem Wort. Und dadurch, dass das zielgerichtete Fragen sind, wird es auch nicht zu so einem Diskussionsclub oder es ist auch nicht diese hermeneutische Herangehensweise, dass ich jetzt sage, jeder entdeckt was anderes in der Bibel, das ist es nicht. Sondern dadurch, dass es so gezielte Fragen sind, ist wirklich, was entdecke ich über Gott? Und das ich muss nur alle 10 Mal ungefähr irgendwie da theologisch eingreifen, weil das so zielgerichtet ist. Also das ist jetzt nicht Kraut und Rüben lesen. So, und es ist sehr persönlich und die Leute kommen dann zu dem Punkt, dass sie sagen, Gott redet zu mir durch sein Wort. Und als ich das umgestellt habe, ich hatte 2 Erlebnisse, die so Schlüsselerlebnis waren für mich. Ich habe das so gemacht, dass ich eine Frau da gefragt habe, liest du eigentlich in der Bibel? Die war schon bekehrt. Und die so, ne. Und ich so, ja, warum nicht? Ja, Holger, so wie du was du alles aus der Bibel hörst, das kann ich niemals, ich kann ohne dich die Bibel nicht verstehen, wenn ich das lese, nur mexikanisch. Und dann habe ich erst gedacht, super, ich kann das voll gut. Und dann dachte ich mir in Zeitung, das ist eigentlich voll scheiße. Die ist voll abhängig von mir. Schlecht. Ja. Und dann hatte ich einen anderen, der war so ein, den hatte ich als Alpha so erkannt, so Leiter, Unternehmerleiter, sucht andere Leiter, möchte die Geistesgabe in denen entfalten, möchte Verantwortung abgeben, delegieren und möchte andere Menschen mit hineinnehmen in diesen ganzen Dienst und dass sie sich selber einbringen können. Und dann habe ich den gefragt, so, möchtest du mal leiten? Er so, Holger, niemals, in 5 Jahren nicht, was du da alles, wieder das Gleiche. Und dann wieder, nee, das ist schlecht. Und dann habe ich das erste Mal mit diesem Entdecker-Bibelstudium gemacht, dann sind 2 Sachen passiert. Die eine hat angefangen, die Bibel zu lesen und sagt, ja, so kann ich auch die Bibel lesen. Und an dem Abend, wo ich das erste Mal gemacht habe, ist der Bruder zu mir gekommen und hat gesagt, ja, so kann ich die Gruppe schon leiten. Dann sage ich, ja, genau. Da ist überhaupt nichts dabei. Und dann seitdem hat er die Gruppe geleitet und dann der Nächste und dann der Nächste und plötzlich habe ich 4 Leute, die die Gruppe leiten. Und ich lasse inzwischen sogar Ungläubige diesen Text, weil du leitest, was heißt leiten? Du stellst 4 Fragen. Mehr ist es nicht. Ja? Und das ist so für mich so ein totales Aha-Erlebnis und wo ich glaube, das ist Alltagsmission pur, wo jeder von uns nicht mehr die Ausrede hat, ja, einen Bibelkreis kann ich nicht halten. Doch, mit dieser Methode kann es jeder.
Cool. Also man merkt, du bist total begeistert von diesem Format. Warum lohnt es sich deiner Meinung nach Zeit und Energie in so eine Zellgruppenarbeit zu investieren? Also ich meine, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn man so, das ist jetzt die Methode, weißt du? Also so eine Methodengläubigkeit. Ich weiß natürlich, du hast, glaube ich, keine Methodengläubigkeit, aber du sagst, hier kommen wir zum Kern, hier gebe ich die Möglichkeit, Menschen lesen Gottes Wort und Gottes Geist redet zu ihnen. Und das ist eigentlich, was passieren muss.
Okay.
Ich glaube, William McDonald hat es mal gesagt, so, wenn man die Bibel liest mit Ungläubigen, das ist irgendwie wie so eine OP am offenen Herzen, ohne dass die Leute es merken. Also Gott wirkt ja an den Herzen, ne? Aber Methodengläubigkeit oder so, also verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, voll. Also ich erzähle noch ein Beispiel von Jim Peterson, den kennst du ja auch. Also der hat einen Vortrag in Salzburg gehalten und die Geschichte, die hat mein Verständnis geändert und auch, dass es hier nicht um eine Methode geht, sondern es geht um was ganz anderes. Und zwar, Jim Peterson ist nach, ich glaube, es war Brasilien, musste Portugiesisch lernen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo er war, aber ist ja auch egal. Und dann war er in der Sprachschule und er konnte kein Wort von der Landessprache, musste dort aber als Missionar arbeiten. Also ist er mittags zum Basketballspielen gegangen und hat mit den Leuten Basketball gespielt vor der Schule. Und haben die halt gefragt, hey, was machst du hier? Und ist, ja, ich bin Missionar und ich muss die Sprache lernen. Aha, okay. Und dann hat er gesagt, ja, wollt ihr mir helfen da beim Spracherlernen? Ja, voll gerne. Wie können wir dir denn helfen? Ja, wir könnten zusammen in der Bibel lesen. Und die so, naja, gut, okay, dann machen wir das halt. Und dann hat er sich mit denen getroffen und dann hat er diese Fragen in die Landessprache übersetzen lassen, weil er konnte ja die Sprache nicht. Und dann hat er mit denen gelesen. Also, sie haben gelesen. Er hat ihnen eine portugiesische Bibel gegeben und er hatte eine englische. Und dann hat er so die erste Frage als Zettel so ausgedruckt, hingelegt. Und dann hat er gesagt, lest das mal. Und dann haben sie den Bibeltext gelesen, haben diese Frage beantwortet, haben sich miteinander über den Text unterhalten und dann hat er den zweiten Zettel hingelegt, als er gemerkt hat, die sind jetzt fertig. Und so hat er immer diese vier Fragen gestellt und nach 3 Monaten haben die sich alle bekehrt und er hatte nichts damit zu tun. Und da hat er gesagt, hat es bei ihm Klick gemacht. Er hat gesagt, erstens, Jesus braucht mich gar nicht, ich habe eine völlig falsche Vorstellung von meiner Rolle in dem Ganzen. Und zweitens, der Heilige Geist ist hier der Chef und er führt die Leute zu Jesus und ich bin dabei. Ich kann den Rahmen dafür geben und ich kann den Leuten helfen, dass sie sich treffen. Ich kann sie dahin einladen und ich kann das Essen vorbereiten. Ich kann die Location zur Verfügung stellen und ich kann mit ihnen auch dazwischen Zeit verbringen. Aber wenn es um das Wort Gottes geht, das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist. Und wie jetzt, ich challenge dich und auch die Zuhörer, probiert was Besseres zu finden. Ich bin nicht derjenige, der sagt, das ist die beste Methode. Ich sage nur, ich habe keine bessere bis jetzt gefunden. Ich habe viele Sachen ausprobiert. Wie gesagt, ich habe diese ganzen Bücher gelesen und habe alles ausprobiert und das ist bis jetzt das Beste, was ich gefunden habe. Und das noch eine Geschichte habe ich dazu. Da war ein Ältester in München und der hat einen Seelsorgefall. Ein Junge, der nicht gescheit tut, sage ich mal. Ja, der so einfach irgendwie Probleme hat in seinem Leben und dann habe ich den gefragt, so, das wäre doch was für dich und er so, nee, also der ist Ältester, gell? Also nee, evangelistischer Hausreis, das könnte ich nie und ich sage, wieso kannst du denn nicht mit Ungläubigen in der Bibel lesen, so, hä, was ist das für ein komisches Denken und dann erzähle ich ihm die Geschichte, du hast doch diesen einen Seelsorgefall da, gell? Und dann so, der ist wirklich schwierig. Und ich so, weißt du was? Der leitet bei mir eine Zellgruppe. Er so, was? Wie bitte? Und ich so, ja, den lasse ich die Gruppe leiten. Und der geht auf, der blüht auf, der folgt Jesus nach und der will sein Leben verändern und der hilft anderen, dass sie zum Glauben kommen. Wieso kannst denn du das nicht? Und er so, ja, das muss ich vielleicht nochmal überdenken. Ja, also, das ist einfach, ich glaube, wir leben in einer evangelikalen Gesellschaft, in einer so von Hirten und Lehrern geprägten Struktur und System bei uns in den Gemeinden, dass sich ein Denken etabliert hat von den Obergeistlichen, von den
nur die Profis.
Klerikalen. Die sind zur Kirche geworden ein Stück weit. Und die Klerikalen, die Priester, die schmeißen den Laden. Ja, das sind immer die 5 gleichen. 10% der Leute machen 90% der Arbeit und die anderen konsumieren. Und das fängt schon, so werden wir erzogen. Das fängt in der Kinderstunde an. Das ändert sich beim Teenie-Gruppe nicht, bei der Jugendgruppe nicht. Das ändert sich im Hauskreis nicht und am Sonntag auch nicht. Das heißt, wir konsumieren und wir denken, wir können nichts. Aber es ist eine Lüge Satans, die er in die Gemeinde reingebracht hat, die uns ausschaltet als der Leib Christi. Und Jesus möchte aber genau durch uns Menschen erreichen. Und das ist ein Tool, diese Zellgruppen, diese Entdecker-Bibelstudium ist ein Tool, das uns allen wieder die Türen öffnet. Und David und ich, wir reden da ab und zu drüber und wir denken so, was passiert hier? Warum wurde ich in meiner Gemeinde mit dieser Idee abgelehnt? Wird das verhindert? Ich finde das sehr merkwürdig. Und ich sag dir noch was. Wir lesen in der Apostelgeschichte immer, wenn Erweckung passiert, wenn Gott was bewirkt und was Neues schenkt, ja, neue Weine, neue Schläuche, wenn Dinge, die in der Apostelgeschichte sind, wieder ausgegraben werden, dass die Leute sich in den Häusern treffen, wenn das passiert, dann kommen Leute zum Glauben und der nächste Schritt ist immer Verfolgung. Und ich sag dir was, die Probleme und die Widerstände, die ich spüre mit dieser Arbeit, die kommen nicht aus der Welt, sondern die kommen aus der Gemeinde. Die kommen von den Christen, die dagegen sind. Und das verstehe ich nicht. Das ist sehr seltsam.
Ja, nachdenkenswert. Was würdest du jetzt jemandem raten, der das hört und sagt, boah, voll cool, ich will es auch machen und kann aber keine Zustimmung in der eigenen Gemeinde finden, ist vielleicht nicht Teil der Gemeindeleitung und sagst du, ja, dann geh aus deiner Gemeinde und mach selber.
Nein, auf keinen Fall. Also wir von DNA, wir haben das Ziel, dass wir Gemeinden dazu hinbewegen, die sie dazu einladen, dass sie das kennenlernen. Das ist mal der erste Schritt. Das heißt, man muss ja nicht irgendwie was verbergen oder so, sondern wir wollen, dass wir gehen ganz klar auf die Leitung. Wenn aber die Leitung sagt, nein, das ist jetzt nichts für uns, dann mache ich inzwischen das so, dass ich da einfach das, oder was heißt, ich mache das, ich reagiere nicht nur drauf. Gott schickt mir Leute, jetzt in meinem Umfeld hier, ich bin in Südostbayern, schickt Leute aus meinem Umfeld zu mir, die ich auch noch gar nicht kenne, von irgendwelchen anderen Gemeinden, die sagen, ich habe das von dir gehört, du hast da bei der Konferenz gesprochen, jetzt was weiß ich, ich habe irgendwas gehört, bei dir geht's ab, was machst du da? Zeig mal. Und ich sage, ja, komm vorbei. Und dann erzähle ich denen, das hilft dir ein Treffen und sage, so starte damit. Und so habe ich jetzt 20 Leiter aufgebaut. Wir treffen uns einmal im Monat in so einem kleinen Netzwerktreffen hier in Südostbayern. Wenn du hier in der Nähe bist, dann komm einfach mal vorbei, schau dir das an. Wir treffen uns. Wenn du irgendwo anders in Deutschland bist, geh auf multiplikation.net. Das ist unser deutschlandweites Netzwerk und da kannst du Ressourcen finden, kannst einfach dort an einem monatlichen Zoom-Call teilnehmen und wir coachen dich dort, wir zeigen dir das, wie du das in deiner Umgebung ganz alleine als einzelne Person starten kannst, nämlich mit Gebet, Leute einladen in dein Haus und dann Zellgruppe starten, wie du Leute dazu begeistern kannst in deiner Gemeinde, dass sie das tun. Und in der Regel, das haben sie mir nicht verboten, also sie haben mir nicht verboten, evangelistischen Hauskreis zu machen. Also das wird dir niemand verbieten. Auch wenn sie es nicht mitmachen, kannst du es ja trotzdem selber machen. Und wir wollen euch dabei helfen, dass ihr diesen Schritt geht und euch selber, du musst selber erstmal, ja, David sagt immer, der erste Schritt ist, dass mein Herz für Ungläubige gebrochen wird. Und also, es fängt immer bei dir selber an und dieser Prozess bei dir selber, dem darfst du auch Zeit geben und so. Aber wenn du jetzt irgendwie angerührt bist und sagst, hey, ich hatte den Eindruck, ich stehe an dieser blöden Bushaltestelle und verpasse eigentlich meine Berufung, wofür ich eigentlich hier bin, dann melde dich, komm irgendwie in Kontakt mit uns und let's go.
Wow, cool. Holger, vielen, vielen Dank. Das war sehr inspirierend, auch für mich. Wir müssen da nochmal ein andermal drüber reden.
Ja, cool.
Ich habe mir das Buch auch schon besorgt. Ich hatte ja auch mit David schon gesprochen, habe auch bei ihm schon mal zu Hause einen Eindruck gekriegt und so weiter.
Ja, Matthias und Tina starten jetzt auch eine Zellgruppe in München übrigens. Von euch, echt? Von Holgerbach. Yes.
Cool.
Kannst gleich mal fragen.
Ja, mache ich. Yes. Holger, welches Buch kannst du empfehlen?
Mit dem glaube ich doch wirklich anfangen. Also Roberto Bottrell, Multiplikation, das ist tatsächlich so, jetzt muss ich überlegen, das Buch, wenn ich jetzt ein Buch empfehlen würde ich tatsächlich das empfehlen.
Du kannst auch mehr empfehlen.
Ja, also ich empfehle mal den Autor, Joel Comiskey heißt er. Der hat Es gab auch, glaube ich, deutsche Übersetzungen, die sind aber jetzt im Antiquariat. Also Groups That Thrive, das ist so ein Buch von ihm. Dann gibt es ein krasses Buch, Die zweite Reformation von Ralph Naber. Und das Buch Wie geht es jetzt weiter? Where do we go from here ist in Englisch. Also diese Bücher würde ich empfehlen. Wenn du jetzt eher aus dem konservativen Umfeld bist, dann lies, man kann auch mal Biografien lesen. Also mich hat Baktsing sehr inspiriert oder der Erweckungsprediger, jetzt lese ich gerade Whitfield, aber auch der sein Kumpel, der wie heißt der andere mit dem Pferd?
Ein Pferd?
Der immer mit dem Pferd rumgeritten ist, der hat ja quasi die Methodistengemeinde, jetzt fällt mir sein Name, mir fällt immer sein Name nicht ein, James, naja, weiß ich nicht mehr. Diese Biografien kann man auch mal lesen, die das früher alles erlebt haben. Oder Leben mit Vision, Rick Warren kann man auch mal lesen, das lese ich gerade. So, solche Bücher, glaube ich, sind ganz inspirierend. John Wesley heißt er.
John Wesley. John Wesley meinst du, ja. Was sind so deine größten Herausforderungen, gerade auch im Kontext am Arbeitsplatz, Alltagsmission, Leben?
Ja, also das Opfer, jetzt in meinem Fall. Also ich habe mich einfach dazu entschieden und Gott segnet das. Ich kann das so leben, dass ich 2 Stunden arbeite und dass die Firma so läuft, dass sie mich finanziert. Und das ist aber eigentlich keine Herausforderung. Für mich ist wirklich diese Herausforderung, dass ich die Christen nicht mehr verstehe. Dass da so viel Gegenwind kommt und auch Anfeindungen. Und also zum Beispiel unsere Gemeinde, wir haben dann ja gesagt, wir wollen gründen. Weil wir gesagt haben, wir müssen das weitermachen. Gott hat uns das unsere Familie das Herz auf die Last gelegt. Wir waren da 5 Leute. Ich habe dann Daniel Herrmann als Coach oder als Mentor gewinnen können. Das ist so ein Haudegen-Missionar aus Frankreich. Der hat 25 Gemeinden dort gegründet. Der ist 78. Das ist jetzt mein Mentor. David Krüger ist mein Coach. Und ich konnte diese Leute gewinnen. Und die haben dann gesagt, geh raus aus deiner Gemeinde und starte. Und dann habe ich gesagt, wir sind 5 Leute. Also meine Familie, wir haben niemanden, wir haben zwar schon 6 Zellgruppen, aber wir haben keine Christen, die mit uns das starten. Und er hat gesagt, nee, das läuft anders, du musst im Glauben starten und dann kommen die. Und dann habe ich den Ältesten gesagt, okay, wir starten jetzt Gemeinde. Und die haben dann auch gesagt, ja, wer denn? Ja, wir. Und nach einer Woche haben sich 5 Leute gemeldet und so haben wir als 10 gestartet. Jetzt sind wir 13 und 40 Leute in den Zellgruppen. Und das ist jetzt unser Start. Und die größte Herausforderung sind wirklich diese Widerstände in den Gemeinden. Da bitte ich die Leute, ihr Herz mal dafür zu öffnen und zu gucken, ob das, warum, wie kann ich dagegen sein, wenn Leute das Evangelium in den Häusern verkünden? Also, da stimmt irgendwas nicht.
Ja. Ist wahrscheinlich alles auch was, es ist neu, es ist nicht, es lockt mich aus der Komfortzone, ich muss etwas aufgeben, ein Stück weit. Genau. Das ist, es sind viel, sicherlich manche Punkte so. Ja. Aber wie muss ich das vorstellen, wenn ihr 6 Zellgruppen habt, du kannst ja nur bei einer sein, vermute ich mal, oder macht ihr das 6 Tage die Woche oder wie?
Also ich habe eine am Dienstag, dann habe ich eine am Freitag. Das ist eine Gruppe, also da habe ich gepredigt in einer anderen Gemeinde und dann ist eine Schwester gekommen und hat gesagt, hier, da ist ein Haus für psychisch kranke Menschen und da sind offene Leute. Und dann bin ich dahin und dann ist da eine Zellgruppe entstanden. Ich mache jetzt quasi eine Zellgruppe mit psychisch kranken Menschen. Das sind meine 2. Dann hat meine Tochter hat die 3. gestartet, hat gesagt, Herr Papa, das kann ich auch. Und sie sagt, ja, lad die Leute ein. Dann hat sie eine Gartenparty gemacht. Da waren plötzlich 60 Leute im Garten. Und dann hat sie da evangelisiert und hat eine Zellgruppe gestartet. Und da sind jetzt auch irgendwie 5, 6 Mädels, die dann da eine Gruppe haben. Dann meine Frau hat einen kleinen Frauenkreis, wo die einfach Bibel gelesen haben und die versucht gerade mit 3 Schwestern, sie dazu zu bringen. Also das ist so die Vorphase, dass sie Jüngerschaftskurs machen und dann dort eine Zellgruppe starten. Dann war ich in einer anderen Gemeinde, habe dort gepredigt. Ein Bruder hat gesagt, hey, ich will das ausprobieren und dann habe ich ihn gecoacht und er hat jetzt eine Zellgruppe gestartet. Und so sind dann diese ganzen Gruppen entstanden, die jetzt dort sind und jetzt eben, also insgesamt sind es jetzt, glaube ich, 10, die auch außerhalb, also das unser Gemeindegründungsteam oder Vision ist jetzt, dass wir Zellgruppen als Missionsstrategie haben. Das heißt, wir unterstützen jetzt auch Gemeinden in unserem Umfeld. Also von einer anderen Gemeinde ist dann ein Bruder gekommen und hat gesagt, er wird seinen Hauskreis umbauen in eine Zellgruppe, hat das jetzt gemacht. Und der will jetzt mit einem anderen Bruder noch einen zweiten Kreis starten. Also da entsteht gerade eine ziemliche Dynamik. Das ist so das, wie wir das hier machen. Und manche Gruppen, also jetzt die eine habe ich im Dezember gestartet. Im Januar sind wir mit der Gemeinde gestartet. Im Dezember haben wir diese Zellgruppe uns hier im Wohnzimmer gestartet. Und jetzt ist irgendwie Ende April. Und im Mai werden wir wahrscheinlich diese Gruppe teilen. Also die ist so gewachsen, es sind jetzt 11 Leute. Und ich werde mich mit meiner Frau dort zurückziehen und werde mit wahrscheinlich eine mitnehmen. Also wir werden diese Gruppe teilen. Und die Geschwister, die dort die Leitung machen, sind wieder aus einer anderen Gemeinde. Zwei von denen kommen jetzt zu uns in die Gemeinde, einer bleibt in einer anderen Gemeinde. Und also so ist da, entsteht hier in der Region so ein Netzwerk von Evangelisten oder erweckten Leuten. Du musst nicht Evangelist sein. Also du musst nicht die Begabung des Evangelisten haben, sondern du musst evangelisieren wollen.
Also das ist ein Unterschied. Haben, ja.
Und dann kann jeder so einen Prozess starten. Und ich habe das jetzt immer wieder erlebt, dass, und das kann sehr schnell gehen, dass sich Leute dann dazu finden und sich bekehren. Oder das kann auch manchmal dauern, dass eine Gruppe nicht so schnell wächst oder dass der Anfang nicht klappt. Aber so läuft es halt
jetzt. Aber Zellgruppe ist ja noch nicht Gemeinde. Wenn ihr sagt, ihr habt jetzt Gemeinde gegründet, dann wart ihr da als Familie und da sind dann noch fünf dabei gekommen oder so. Ja, ja. Und jetzt, da trefft ihr euch jetzt einfach auch als Gemeinde. Aber das hat nicht unbedingt was mit der Zellgruppe zu tun oder kommen von der Zellgruppe die Leute, die noch nicht im Glauben sind,
in die Gemeinde? Ja, genau. Es gibt so, ich sehe gerade, und da ist auch bei uns im DNA-Netzwerk entsteht da gerade was. Das habe ich auch gerade mit den Brasilianern besprochen. Also das DNA-Konzept ist hauptsächlich, dass bestehende Gemeinden in so eine Transition, in so einen Übergang reinkommen. Und das, was jetzt hier gerade entsteht, ist eher, dass durch Zellgruppen Gemeindegründung entsteht. Und das ist ein ganz natürlicher, organischer Prozess. Das heißt, du fängst im Grunde genommen zu zweit an, also wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, fängst du an zu beten und dann lädst du Leute ein. Und dann entsteht eine Zellgruppe und die teilt sich und dann teilt sich die nochmal, so wie es jetzt bei uns passiert ist. Und dann entsteht aus Zellgruppen eine Gemeinde. Und das hast du ja in der Apostelgeschichte. Sie haben sich in den Häusern getroffen und dann haben sie sich im Tempel getroffen. Und es ist klein und groß. Und aus dem Kleinen fängt es an. Das heißt, das ist eigentlich ein super Konzept für Gemeindegründung, weil du springst nicht ins kalte Becken. Also meine ursprüngliche Gemeinde, wo ich jetzt 5 Jahre war, die beten seit jetzt 6 Jahren für Gemeindegründung und die kommen halt nicht aus dem Quark, weil das halt so eine große Hürde für die Leute darstellt. Was? Ich muss so viel Verantwortung nehmen und ich muss eine Gemeinde haben und die ganzen Programme und dann mache ich ja nur noch das und so. Und bei Zellgruppen fängst du ganz unten an. Du fängst mit einem Ungläubigen an. Und wenn Gott das segnet, dann kommt noch einer. Und wenn Gott das wieder segnet, dann wächst es und Jesus steht drin, Matthäus, ich baue meine Gemeinde, das ist sein Business, nicht meins. Und mein Business ist, ich soll Jünger machen. Und wenn ich Jünger mache, baut er seine Gemeinde. Das ist Tick-Tack. Und so fängt es an. Und da haben wir jetzt bei uns tatsächlich auch in unserem lokalen Netzwerk hier jetzt zwei andere Gruppen, die auch überlegen, über Zellgruppen jetzt Gemeinde zu gründen. Also die sind schon sehr weit, da steht das jetzt schon an. Also die sind quasi schon, treffen sich schon am Sonntag zum Beten für Gemeinde und starten jetzt die ersten zwei Zellgruppen. Also die haben einen evangelistischen Hauskreis, machen jetzt zwei Zellgruppen, starten die parallel. Und daraus könnte auch dann eine Gemeindegründung entstehen. Und das ist, glaube ich, was. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir dann auch in der Folge uns coachen lassen bei M4, auch bei David Kröker, mit ihm, also da ist er unser Coach. M4, das ist so ein Gemeindegründungsprogramm, wo du durchgeschleust wirst von der Idee 2 Jahre lang, bis du eine stabile Gemeindestruktur hast. Und da lassen wir uns jetzt durchcoachen. Da gibt es super Programme auch. Und mir schwebt das so ein bisschen vor, so ein zwei Schrittkonzept, erst Zellgruppen und dann M4. Und da die Leute so ein bisschen mit reinzunehmen in diesen Prozess und da dann in Deutschland wirklich so ein, das wäre das, wofür wir beten in DNA, eine Erweckung und M4 betet für Gemeindegründungen. Und jetzt, wir sind in einer Gruppe, das sind 9 Gemeindegründungen jetzt und da ist richtig was am Passieren.
Wow, Holger, ich sehe schon, da, ich würde das weiterverfolgen. Wir werden irgendwann nochmal reden in ein paar Monaten, weil das ist so spannend, das Thema. Aber ich glaube, das sprengt jetzt hier einfach den Rahmen, wenn ich hier auch auf meine Uhr.
Wie viel haben wir denn?
Wir reden schon ultra lange, schon eine Stunde 40 Minuten.
Ja, yeah, Wahnsinn.
Ich glaube, das ist ein neuer Rekord.
Ja,
deswegen noch eine letzte Frage. Welchen Tipp hast du für unsere Hörer, den sie gleich die Woche umsetzen können? Zu unserem ursprünglichen Thema vielleicht zurück, Alltagsmission am Arbeitsplatz.
Ach so,
Nicht, dass du jetzt sagst, der gründet eine Zellgruppe.
Nee, also erster Schritt, und da verbinde ich beides, ist, nimm dir jeden Tag, fang an mit 10 Minuten, aber bete, fang an für 10 Leute jeden Tag zu beten. Schreib sie dir erstmal auf und mach das mal. Es können 10 Arbeitskollegen sein oder Mischung mit Nachbarn und sag, Herr Jesus, beweg diese Menschen und brich mein Herz für sie, veränder mein Leben und wenn du mich hier gebrauchen willst, dann leg mir das aufs Herz. Und ich habe ein Jahr gebraucht, um das zu schaffen, dass ich jeden Tag in dieses Gebet reingehe. Und das ist ein Prozess und das darf dauern und da darfst du auch immer wieder Buße tun, aber bleib da dran und vergiss nicht die Bushaltestelle. Bete dich aus dieser Bushaltestelle raus.
Sehr schön. Vielen Dank. Schönes Schlusswort. Danke auch euch, die ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Teilt gerne diesen Podcast mit anderen, wo ihr denkt, boah, das wäre richtig gut, wenn ihr das auch mal hört. Drückt die Glocke. Abonniert den Newsletter, was weiß ich, was noch alles. Holger, ich sag dir ganz herzlich danke. Für das sehr inspirierende Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast.
Danke, Christian.
Ich sag tschüss, bis dann.
Ciao.